Wir brauchen alle Vollmacht. Weißt du, es ist ein großer Unterschied, so wenn jemand Prokura hat. Prokura, der kann Millionen ausgeben. Hast du Prokura von Gott? Und weißt du, was Prokura ist? So Autorität, Vollmacht, wo jemand dich einstellt als Geschäftsführer in eine Firma und du kannst unterschreiben, kannst einstellen, kannst handeln und arbeiten, einnehmen und ausgeben und so weiter. Autorität, Prokura. Gott will, dass wir Prokura haben. Und zwar auf allen Bereichen unseres Lebens. Jesus sagt, ich gebe euch Vollmacht. Die Macht, die ich vom Vater habe, die Macht sollt ihr auch haben. Und an die wollen wir dann arbeiten. Wir haben am Mittwoch das Thema gehabt, stark durch innere Kraft sein, von innen heraus. Das Wunder passiert innen drin. Wenn du innen drin keine Vollmacht hast, das merkt sogar dein Hund und deine Katze, dein Kanarienvogel. Das merken sogar die Fische im Aquarium, wenn du keine Vollmacht hast. Also die Leute in der Umgebung merken, wie du ankommst, ob du Autorität hast oder keine Autorität hast. Dieses Prokura von Gott. Und wenn du Autorität hast, dann machen sie bitte Fenster auf. Bitte lasst uns jetzt aufstehen. Du hast Autorität und die Leute tun. Und es geschieht, was du sagst. Da gibt es Leute in der Apostelgeschichte, sieben Söhne eines hohen Priesters gewesen. Eigentlich sehr intelligente Menschen, sehr autorisierte Menschen, Söhne des hohen Priesters, sie sind Nachfolger des hohen Priesters. Und die versuchen den Teufel auszutreiben. Die Teufel wissen ganz genau, ob einer Vollmacht hat oder nicht. Die Teufel wissen ganz genau, ob einer Vollmacht hat oder nicht. So. Und dann wollen sie den Teufel austreiben im Namen Jesu, den Paulus predigt. Und weißt du, was dann passiert? Diese sieben knüpfen sich da diesen einen vor, machen einen Befreiungsdienst und versuchen da den Teufel rauszutragen. Und plötzlich steht er auf und zerkratzt sie, zerschlägt sie, reißt ihnen die Kleider vom Leib runter und die müssen fliehen. Paulus kennen wir, Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Autorität, wer bist du? Wer bist du? Bist du nur einer, der gerne was tun möchte? Oder hast du wirklich Autorität von Gott? Dass er gesagt hat, ich sende dich wie Schafe mitten unter die Wölfe, ich sende dich, sei klug und sei ohne falsch. Hast du die Sendung, dieses Prokura von Gott? Vollmacht. Der Teufel arbeitet grundsätzlich mit Autoritäten, grundsätzlich. Er benutzt Autoritäten, Regierungen, Vorgesetzte. Deine meisten Probleme, die du hast, sind von deinen Vorgesetzten, von der Verwaltung. Das sind die, die Schwierigkeiten machen. Und mit denen arbeitet der Teufel zusammen. Mit denen arbeitet das Böse zusammen. Die Vorgesetzten, Experten. Die haben Autorität. Und der Teufel gibt sich immer mit Autoritäten ab. Ich will dir all diese Reiche geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Weißt du, ich habe eines festgestellt. Satan ist ein Angeber. Der gibt sich immer an. Sagt, wie viele wir sind. Ach, und zu Jesus kommt, weißt du, wir sind eine Legion. Sind 6000 Mann. Und dann sagt Jesus, weißt du, ich bin allein, aber der Vater ist bei mir. Autorität, ich will zeigen, was Vollmacht und was Autorität ist. Und dann sagt Jesus, fahrt aus. Aber bitte, Jesus, nicht jetzt, nicht gleich, nicht sofort. Warum bist du gekommen, uns vor die Zeit zu quälen, sagen die Dämonen. Und dann treibt er die Teufel aus und das sind 3000 Schweine und die fahren in diese Schweine und stürzen den Abhang hinunter. Du siehst also Angeber. Der Teufel ist ein Angeber. Und du musst immer eines wissen, in deiner Umgebung, wenn satanische Werke am Werk sind oder der Teufel arbeitet, er arbeitet über Autoritäten und Angeberei. Stolz, guck mal, was wir haben. Meistens nicht bezahlt, sowieso auf Kredit und Konto überzogen und etc. Nicht bezahlt, immer Angeberei. Angeberei, guck mal, was wir haben, was wir sind und dergleichen. Aber wenn du dann hinter der Fassade guckst, was da los ist, essen sie den ganzen Tag Knäckebrot und trinken Selters. Okay. Vollmacht. Es gibt verschiedene Kräfte, Mächte, Gewalten. Und Gott gibt uns über alle Werke des Bösen Autorität. Über alle Werke Satans. Jesus nach Apostelgeschichte 10,38 ist umhergezogen, hat wohlgetan, Menschen befreit, die vom Satan überwältigt waren. Das hat Jesus getan. Und er gibt Vollmacht. Also es gibt Vollmacht, geistige Vollmacht. Wenn du im Geist, also wenn du ein Wort sagst und du musst nur die Wahrheit sagen. Wahrheit hat so eine Kraft. Vor allem, wenn die nackte Wahrheit jemand so in den Kopf schleuderst, sagt jemand dir Wahrheit auf dem Kopf. Also möchtest du die Wahrheit wissen, was Gott über dich denkt? Besser nicht. Also besser nicht. Da hat sich jemand gestreckt. Aber besser nicht. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Das ist gefährlich. Weißt du, dann plötzlich sagt der knallhart, das und das ist mit dir los. Es ist schön, wenn man das weiß, diese Diagnose vom Himmel, aber besser so unter vier Augen, diese Diagnose. Also Gottes Seelsorge, die Wahrheit Gottes wird unter vier Augen ausgesprochen. Dann gibt es wirtschaftliche Macht. Wir haben dieser Tage gesagt Mammon oder vom Mammon gehört. Mammon ist eine Macht, ist eine Autorität. Geld haben und Geld nicht haben sind zwei Paar Stiefeln. Geld. Ihr könnt nicht gleichzeitig, und das sagt Jesus, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und Mammon dienen. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Militär. Und wir haben da diesen Hauptmann, diesen römischen Hauptmann, und sagt, Jesus, du brauchst gar nicht zu mir kommen. Sprich nur ein Wort. Und du siehst, was Vollmacht ist. Im Wort Gottes steckt Vollmacht. Sprich nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund werden. Nur ein Wort. Und dann sagt Jesus, also bitte. Dann sagt er, ich bin ein Soldat. Wenn ich sage einem, komm, dann kommt er. Wenn ich sage, spring, dann springt er. Wenn ich sage, leg dich hin, legt er sich hin. Wenn ich sage, schieße, dann schießt er. Der tut, was ich sage. Und genau, ich traue deinem Wort genau diese gleiche Vollmacht zu, dass das passiert, was du sagst. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Vollmacht im Wort Gottes, Vollmacht in seinen Befehlen, was er sagt. Wenn du ein Wort von Gott bekommst, hast du Vollmacht. Wir gehört haben, was wir in Frankfurt Oder betrachtet haben, Berührung Gottes. Du brauchst ein Rema, ein von Gott inspiriertes Wort für den Augenblick, für die Situation. Und dann sprichst du dieses Wort in Vollmacht aus. Gar nicht. Du musst gar nicht laut schreien. Weißt, manche Leute denken, man muss brüllen und so weiter. Dann habe ich Vollmacht. Nein, wenn das Wahrheit ist. Wenn es mit Autorität gesprochen ist, wenn dahinter eine Macht steht, wenn du Prokura hast, dann musst du nicht, dann kannst du ganz leise sagen, bitte stehen Sie auf und gehen Sie nach Hause. Und wenn du das nicht tust, dann kommen meine Soldaten, meine Panzer, meine Raketen, meine Macht, dann demonstriere ich, dann werden die Engel dafür sorgen, dass das passiert. Meine Diener, meine Boten werden sorgen, dass das passiert. Autorität, Vollmacht. Da steht was dahinter, da steckt was dahinter. Vollmacht. Wir haben heute keine Könige mehr. Die Freimaurer haben die Könige entmachtet. Französische Revolution etc. Und wir haben also auch in Europa alles, was, wenn wir an Könige denken, sind alles nur Marionetten. Also Könige entmachtet. Und dann kommt die Republik. Wir haben das, weißt du, es gibt Macht, die man an sich selber gerissen hat. Und Napoleon war einer der ersten, diesen freien Könige, der sich selbst an die Krone aufgesetzt hat. Es hat nur noch gefehlt, er wäre noch Papst geworden. War auch schon drauf und dran, also Papst zu entmachten und so weiter. Also, und das kommt aus der Französischen Revolution heraus, Humanismus. Also wir haben, dadurch, dass wir keine Könige richtig mehr haben, und wisst ihr, Demokratie alle vier Jahre, da wird gewählt und deshalb, der König, das ist konstant. Den König kann man nur beseitigen, wenn man ihn ermordet. Das ist die einzige Möglichkeit, um König zu beseitigen. Aber da ist etwas Kontinuierliches. Die Könige sind etwas Kontinuierliches, Beständiges. Demokratie ist nichts Beständiges und nichts Kontinuierliches. Alle vier Jahre ist was anders los und du weißt nie dran. Einmal große Koalition, dann die kleine Koalition, dann dieses und dann jenes und so weiter. Und dann blühende Landschaften, dann wieder welke Landschaften. So, und dann jeden Tag was anders. So, das ist Demokratie. Macht von unten. Das ist, Demokratie ist nicht die Macht von Gott, Leute. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Ich bin nicht demokratisch. Ich glaube nicht an Demokratie. Ich glaube an Theokratie, an Gottesherrschaft. Gottesherrschaft. Demokratie heißt die Macht vom Pöbel, auf Deutsch übersetzt. Die Macht vom Volk. Und das Volk ist manipulierbar durch die Medien. Das Volk ist manipulierbar. Deshalb, wo kommt unsere Macht, wo kommt unsere Autorität her? Wenn ich dran denke, die Frau Merkel, die sitzt noch oben, aber nächstes Jahr oder wenn die nächsten Wahlen sind, kann wieder Kreuzchen sein. Nur ein Kreuzchen kann schon entscheiden. Und die Welt sieht ganz anders aus. Und dann sieht auch die Entwicklung wieder aus. Und dann wird wieder alles rückgängig gemacht, jetzt kommt eine andere Farbe. Autorität. Aber die göttliche Autorität. Weißt du, wenn Gott jemand bestätigt, Jesus, als Jesus vor dem Pilatus stand, ist eine hochinteressante Sache, dann steht er und dann sagt Pilatus, ich habe Macht, dich loszulassen oder dich hängen zu lassen. Beides. Dann sagt er auch, Bursche, hast nicht draußen gehört, was die Leute schreien? Wenn du diesen freilässt, bist du nicht mehr des Königs Kaisers Freund? Der war nur an der Macht, weil er Kaisers Freund war. Als der Kaiser weg war, war auch Pilatus weg. Dann hat er in Frankreich irgendwo Gutsbesitzer war und dann hat er irgendwo ein bisschen da geackert und gepflügt. Und dort ist er dann verendet in Südfrankreich. Aber du bist des Kaisers Freund nicht mehr, wenn du den freilässt. Und dann steht Jesus und sagt, hör mal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und du hättest nicht Macht, wenn dir die Macht nicht gegeben worden wäre. Der hättest nicht die Macht. Autorität. Und Jesus hatte die Autorität und Jesus stand vor Pilatus und dann fragte, was ist jetzt die Wahrheit? Jetzt weiß ich nichts mehr. Was ist die Wahrheit? Autorität. Jesus hatte Autorität. Und wenn wir die Bibel studieren, für Sonntag, ihr müsst am Sonntag kommen. Unsere Geschwister kommen von so weit her, von Anklam. Also so weit, vielleicht können sie gleich hier bleiben und hier übernachten und gar nicht mehr nach Hause fahren. Weißt du, mich hat der Schatten von Petrus, Petrus hat was von Jesus gelernt. Weißt du, Jesus im Garten Gethsemane, plötzlich sagte seinen Jüngern so, lass uns jetzt gehen. Jetzt kommt der, der mich verhaften will und der Verräter ist da und so weiter kommt mir. Und dann geht Jesus raus und die Kriegsknechte, also mit dem Knüppel und mit dem Schwerter kommen, also Juden und Römer kommen. Also die Juden durften keine Waffen tragen, die hatten Knüppel und die Römer hatten Waffen. Also Römer und Juden verhaften Jesus, wollen Jesus verhaften. Dann sagte, wen sucht ihr, wen wollt ihr verhaften? Dann sagen sie Jesus von Nazareth. Dann sagte, ich bin es. Und weißt du, was dann passiert? Die fallen wie tot zu Boden. Die fallen wie tot. Du musst vorstellen, die ihn verhaften wollen, fallen wie tot zu Boden. Das ist Autorität. Ich bin's. Das sagt nur, ich bin's, dieses göttliche, ich bin es. Die fallen wie tot zu Boden. Autorität, Vollmacht. Dann sagt er, du musst dir vorstellen, lächerliche, diese Szene, die musst du dir vorstellen, da liegen die Kriegsknechte am Boden, die Juden die mit ihren Knüppeln und die Römer mit ihren Schwertern liegen am Boden. Wen wollt ihr? Wen sucht ihr? Wen wollt ihr? Wir wollen Jesus von Nazareth. Ich bin's. Und dann sagt Jesus, lass diese gehen, also diese Jünger, und nehmt mich. Und dann erzählt er, ich war jeden Tag hier im Tempel, ihr habt gepredigt, gelehrt, ihr hättet mich jederzeit verhaften können. Warum habt ihr das nicht gemacht? Zu feige wart ihr. Ihr habt keine Autorität gehabt. Eure Stunde ist nicht gekommen und so weiter. Der Moment war nicht da. Die Stunde Gottes war nicht da. Also Autorität und Stunde Gottes. Und du siehst, was für eine Macht Jesus hatte. Ich bin es. Aus dem Garten Gethsemane kommen. Aus der Gebetsstunde. Ich bin's, nehmt mich. Und dann machen die auch, lasst diese gehen. Ja, haut ab. Und wir gehen mit Jesus. Ich sage euch eins, wenn Jesus nicht mitgegangen wäre, wenn er gesagt hätte, nein, die hätten nur Purzelbäume geschlagen und die wären nur noch gerollt nach Jerusalem. Ja, da wäre keiner aufgestanden von ihnen. Und Jesus ist voller Autorität in Nazareth mitten durch sie hindurchgegangen, mit Vollmacht. Die wollten ihn den Abhang hinunterstürzen, mit Vollmacht, er ging mitten durch sie hindurch. Er hat Autorität gehabt, von Anfang an. Er hat die Salbung gehabt. Die Salbung gibt Autorität. Ihr hättet nicht Macht, wenn es dir nicht von oben gegeben worden wäre. Die weltliche Mächte, da ist immer oben die Pyramide, da sitzt hier oben immer einer und diese Autorität. Aber bei Gott ist es anders, da ist keine Pyramide, sondern da gibt Jesus jedem Einzelnen individuell seine Vollmacht. Und die Vollmacht in Matthäus 18,18, alles was ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden werden. Vollmacht. Du hast Vollmacht. Und du sollst dir dessen, wenn du aus diesem Gottesdienst rauskommst, du solltest heute bewusst werden, Selbstbewusstsein, ein Gottesbewusstsein haben, Geistesbewusstsein haben, Glaubensbewusstsein haben. Du solltest rausgehen und du solltest wissen, ich habe Vollmacht. Lass uns zusammen sagen, ich habe Vollmacht. Ich habe Gottes Vollmacht. Du hast Gottes Prokura. Versteh das. Wer bist du? Aber du hast Gottes Prokura. Matthäus 18,18. Alles, was ihr auf Erden bindet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst werden. Überleg einmal, was du hast. Du hast rabbinische Autorität. Du hast göttliche Autorität. Du hast priesterliche Autorität. Was du hier auf Erden, königliche Autorität, was du hier auf Erden bindest, ist auch im Himmel gebunden. Alles, was du hier auf Erden zusammenbringst, ist auch im Himmel zusammengebracht. Alles, was du hier auf Erden auseinanderbringst, das ist auch im Himmel auseinandergebracht. Auch im Himmel gelöst. Alles, was ihr hier, und jetzt gehe ich weiter. Du hast Autorität. Wie wirkt sich diese Vollmacht, wie wirkt sich diese Autorität aus? Alles, was du hier auf Erden akzeptierst, wird auch im Himmel akzeptiert. Wenn du hier auf Erden Mangel akzeptierst, wird auch im Himmel für dich Mangel akzeptiert. Ich würde an eurer Stelle nicht negative Bücher lesen, nicht negative Predigten hören. Ich würde an eurer Stelle nicht negative Gebete sprechen. Die kommen von selber, der Teufel sorgt dafür. Der guckt mit dem Nachschub, dass ihr genug Mist kriegt und genug Abfall bekommt und genug Probleme bekommt. Dafür sorgt er, also ich sorge nicht dafür. Herr, zerbrich mich. Also solche Dummheiten kannst du nur einmal machen. Und nachher stehst du nicht mehr auf. Aber preise Gott, lass uns unsere Bitten mit Gott, also vor Gott mit Danksagung kund werden. Also du hast Probleme, du hast Anliegen, aber danke Gott, preise Gott und wisse, das akzeptiere ich nicht. Was du hier nicht akzeptierst, wird auch im Himmel für dich nicht akzeptiert. das wollen wir nicht. Für den Matthäus habe ich das nicht vorgesehen. Also der nimmt es nicht an und Annahme verweigert zurück wieder. Also das, was du hier auf Erden ablehnst, hör mal, was sie hier auf Erden löst, das musst du verstehen, was das bedeutet. Was du hier auf Erden ablehnst, das wird für dich auch im Himmel abgelehnt. Was du hier auf Erden tust, das wird auch im Himmel getan. Was du auf Erden hier nicht tust, wird auch im Himmel nicht getan. Was du hier auf Erden nicht glaubst, wird auch im Himmel für dich nicht geglaubt. Also weil du, deshalb begrenze Gott nicht. Begrenze Gott nicht. Glaube an einen unbegrenzten Gott. Unmöglich darf es in deinem Wortschatz nicht geben. Unmöglich. Wenn der Arzt sagt, unmöglich, unheilbar, dann sagst du ja für sie, nach ihrer Information, nach ihrer Erkenntnis, es ist wahr und es stimmt und sie haben recht, und zwar 100%. Aber wir haben noch eine andere Autorität, die bei uns steht, ein anderer Boss, ein anderer Chef, ein anderer Arzt, ein anderer König, ein anderer Majestät. Und nach seiner Information, nach der göttlichen Information, ist möglich. Ist möglich. Also, und du musst... Wir sollen nicht nach der Bibel, Psalm 1, nicht im Rat der Gottlosen wandeln, die ohne Gott sind. Ohne Gott sehen sie alles schwarz. Ohne Gott ist alles blass. Ohne Gott ist alles in Minus. Aber bei Gott ist alles im Plus. Bei Gott ist alles im Plus. Rat der Gottlosen. Und was Gottlose sagen, und du darfst den Arzt nicht ablehnen, der Arzt hat recht, er hat studiert, hat gelernt, er weiß, er ist Experte. Nach seiner Erkenntnis stimmt, aber es gibt noch die göttliche Erkenntnis. Es gibt noch die himmlische Erkenntnis. Es gibt noch ein anderes Wissen, eine andere Dimension der Weisheit. So, was ihr hier nicht auf Erden habt, was du hier auf Erden nicht hast, das wirst du auch im Himmel nicht haben. Nicht glauben kannst. Was hier nicht möglich ist, wird auch dort nicht möglich sein. Also binden und lösen. Was du hier auf Erden nicht brauchst, brauchst auch im Himmel nicht. Also kannst dir sparen den ganzen Ärger. Worauf wir uns hier auf Erden beschränken, beschränken wir letztendlich auch im Himmel. Also was ihr bindet und was ihr löst. Autorität. Und wie wird Autorität nach der Bibel, nach dem Evangelium, nach dem Neuen Testament ausgelebt? Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, wer am stärksten sein will, wer am mächtigsten sein will, der soll euer aller Diener sein. Also indem du tust, ganz einfach tun. Autorität wird getan. So wie dieser ungerechte Haushalter, an dem mache ich immer noch rum, an dem nagel ich rum, mit dem werde ich nicht fertig. Der macht mir so zu schaffen, dieser ungerechte Haushalter. Was schulde ich dir? Und dann sagt er, runde dann nach oben ab und schreibt dann eine runde Summe nach oben aufgerundet. Was schuldest du? Also der rundet immer nach oben ab. Wir als Deutsche und wir als Menschen, wir runden immer nach unten und so weiter. Wir sollten einfach nach oben aufrunden. Fang an, dein Geistesleben, dein Glaubensleben nach oben aufzurunden. Was das auch immer heißt. Nach oben aufrunden. Großzügig sein. Wir sollten anfangen, großzügig zu denken. Und das passiert durch Tat. Indem du einfach schreibst deinen Check, deinen Wechsel ausstellst, das war damals, was passierte, nach oben aufrunden. In Matthäus Evangelium, als Jesus auferstanden ist, kommt er zu seinen Jüngern und sagt, Leute, schaut her, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Autorität kommt von oben. Autorität wird einem immer gegeben. Mir ist mal passiert, ich fahre die Schwarzwald-Hochstraße. Es ist eine schöne Straße, fahre und vor mir fährt ein Auto die Böschung runter. Ich natürlich anhalten, meine Kinder aufgeregt, Auto fährt in den Graben, überschlägt sich ein paar Mal. Und ich versuche, Autos zu stoppen. Dann machen die so, fahren sie an mir vorbei. Die denken, ich bin krank. Oder Panne, fahren sie vorbei und winken mir in der andere Richtung. Und irgendjemand hält dann doch an und fährt runter und holt Polizei. Und dann kommt der Polizist, der steigt aus dem Auto raus und der macht nur so und alle drücken auf die Bremse. Ich habe mich gefragt, warum? Warum haben die dem, mir haben sie nicht geglaubt, das sind Hunderte vorbeigefahren. Eigentlich hätte ich alle aufschreiben können und anzeigen können wegen unterlassener Hilfeleistung. Und die fahren einfach vorbei. So. Und jetzt kommt der Polizist, der streckt nur so. Ich kann mir vorstellen, dass er nur nicht einmal Volksschule besucht hat. Oder vielleicht hat er von mir aus nur Baumschule besucht. So und so weiter. Aber die Uniform hat's gemacht. Da hebt er die Hand hoch und alle drücken auf die Bremse. Siehst du, was Autorität, was ausmacht? Uniform. So, Der ist, die Autorität ist ihm von oben her von irgendjemand gegeben worden. Beamter. Hand hoch und alle drücken und die Schlange staut sich und dann kann Krankenwagen kommen. Autorität. Hast du Autorität von oben? Weißt du, sonst machen die Leute immer so. Und du wunderst dich, warum die Leute immer so die andere Richtung dir zeigen. Verstehst du? Und Vogel zeigen und schmunzeln und lächeln und dich nicht für voll und nicht für ernst nehmen, weil dir fehlt die Uniform. Hast du mich gehört? Dir fehlt die Uniform. Die Uniform. Den Beamten, den Soldaten. Und dann so 5, 6 Sterne. Gibt's nicht, auch 5 Sterne. Oder, also 5 Sterne General. So, oder so Majestät oder die Uniform. Uns fehlt die Uniform. Für die Autorität ist die Uniform wichtig. Das Kleid, die Rüstung, die Uniform. In welcher Uniform kommst du? Goliath und David begegnen sich. Und David kommt in der, oder der Goliath kommt in der Uniform von Rüstung, von Waffen, von Militär. David, und da ist diese Diskussion, wie kommst du zu mir? Was fällt dir ein? Ich bin Soldat von Jugend an und so weiter. Und du kommst zu mir wie zu einem Hund. Und du kommst, und David sagt, du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Schild und so weiter. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Vollmacht liegt im Namen des Herrn. Ich komme im Namen des Herrn. David kannte seinen Herrn. Nicht nur, dass er sagt, ich bin Christ oder Jude oder Hebräer oder Benjamiter oder was es auch immer ist oder jemand aus Bethlehem. Nein, er sagt, ich komme im Namen des Herrn. David kannte seinen Herrn. Der Herr ist mein Hirte. Hör mal, das hat er damals noch gedichtet, noch bevor er mit der Steinschleuder umging. Der Herr ist mein Hirte. Und all diese wunderbaren Erfahrungen, die er hatte. Und er war von Gott gesalbt. Der Herr ist mein Hirte. David kannte seinen Herrn. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Wenn du deinen Gott kennst, kannst du deinen Problemen ganz anders begegnen. Wenn Gott dich berührt hat, kannst du deinen Problemen ganz anders begegnen. Du brauchst diese Berührung Gottes, diese Vollmacht. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Was wäre passiert, wenn David den Herrn nur von Hören und Sagen gekannt hätte? Nur aus dem Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht oder nur von der Gemeinde her gekannt hätte? Du, der Goliath hätte den zerrissen, zerfleischt und das hätte er gemacht, was er sich vorgenommen hat, den Vögeln zu Fraß gegeben. Aber David kam im Namen des Herrn. In dem Bewusstsein Gottes. Gott ist mit mir. Und dann erzählte er noch dem Saul und sagt, hör mal, der Löwe und der Bär. Und ich bin mit allen fertig geworden. Der hat schon Gottes Erfahrung gehabt. Das ist der Name des Herrn. Er kam mit Gottes Erfahrung. Autorität und Vollmacht hat mit Gottes Erfahrung was zu tun. Ich habe Gott erlebt. Und zwar zuerst mal in Kleinen. Zuerst mal für 10 Euro gebetet, dann für 100 Euro gebetet, dann für 1000 Euro gebetet, dann für 100.000 Euro gebetet und dann für 1 Million Euro gebetet. Aber fang nicht an mit 1 Million. Schaffst du sowieso nicht. Aber zuerst mal mit 10 Euro. Wenn du für 10 Euro glauben kannst, kannst du auch für 100 Euro glauben. Wenn du die Wunder Gottes erlebst im Kleinen, dann kannst du auch im Großen erleben. Wer im Kleinen treu ist, im Kleinen fest ist, im Kleinen unerschütterlich, Vollmacht wächst. In Vollmacht wächst man hinein. Da wird man immer befördert. Nächste Stufe. Dann wieder schon ein Sternchen drauf. Und nochmals ein Sternchen drauf. Und nochmals ein Sternchen drauf. Vollmacht. Wenn dir die Macht nicht gegeben worden wäre, hättest du nicht diese Autorität von mir. Jesu Autorität kam vom Himmel. Seine Vollmacht kam vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn. Wir suchen immer Autorität, dass uns jemand einsetzt in ein Amt. Menschen, die immer eingesetzt werden wollen, die werden nie was zu was bringen. Aber wenn Gott sie einsetzt, wenn Gott sie befördert, wenn Gott sie weiterbringt, dann kommen sie sehr weit. Also von Gott befördert werden. Von Gott eingesetzt, von Gott berufen werden. Vollmacht kommt mit göttlicher Berufung. Da fängt die Vollmacht an. Dies ist mein lieber Sohn. Jesu Autorität kam vom Himmel. Mir ist gegeben alle Gewalt. Er hat sich nicht an sich gerissen, diese Macht. Ihm wurde diese Gewalt gegeben. Und diese Gewalt gibt er seinen Jüngern weiter. Lukas 10, Vers 19. Ich gebe euch Macht. Jetzt passt auf. Ich gebe euch Macht, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Ich gebe euch Macht, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes. und nichts wird euch schaden. Weißt du, was das ist? Übernatürliche Kraft. Schlangen und Skorpione. Geistige Kraft. Und die Apostel sollen diese Kraft empfangen und dann diese Kraft auch einsetzen. Ich gebe euch Macht. Und da war auch Judas dabei. Und da sind auch die anderen Jünger, die 70 dabei gewesen. Und die sind ausgegangen und die waren begeistert. Und gesagt, oh Jesus, die kamen zurück. Und weißt du, die waren so begeistert. Jesus, sogar die Dämonen sind uns untertan. Die 70 kamen zurück und haben erzählt. Und dann sagt Jesus, Halleluja, wunderbar. Das ist fantastisch. Du siehst, sie sind hingegangen und die haben nur das getan, was Jesus ihnen gesagt hat zu tun. Wenn du das tust, was Gott dir gesagt hat, diese höhere Instanz dir gesagt hat. Und deshalb, bevor wir für Kranke beten, brauchen wir den Auftrag, dass wir für die Kranken beten. Dass wir gerade für diese Situation, für dieses Problem, für dieses Leiden, für diese Seuche beten. Wenn wir keinen Auftrag haben, dann zerfranzen wir unseren Mund. Dann beten wir uns zu Tode. Und da passiert nichts. Aber wir müssen zuerst einmal das Gebet von Gott bekommen. Bete für dieses. Und deshalb, zuerst einmal, bevor wir anfangen, in Vollmacht zu handeln, sollten wir bitten, Herr, wir brauchen zuerst mal Autorität. Wir brauchen Autorität und dann brauchen wir die Salbung, dann brauchen wir die Bestätigung. Für was soll ich beten? Vielleicht ist diese Person noch gar nicht einmal reif. Vielleicht ist die noch nicht so weit. Das Wunder kann an der noch nicht passiert. Vielleicht muss da Holz gehackt werden noch. Vielleicht muss ein bisschen Kleinholz noch gemacht werden. Vielleicht muss noch etwas zuerst noch vorbereitet werden. Ja, die Person ist noch nicht so weit. Nicht alle, die ein Wunder brauchen, sind reif für ein Wunder. Nicht alle. Bei manchen braucht es 20 Jahre, bis das Wunder passiert, weil die noch nicht reif sind für das Wunder. Da ist noch so viel Vorbelastung, Vorurteile und was du noch alles noch dazu gehört, also dass das Wunder nicht kommen kann. Zuerst muss der Herr das wegnehmen und das wegnehmen und das wegnehmen und dann die Person muss total ganz abhängig von Gott sein. Du musst reif sein für das Wunder und dann kann auch der kommen, in der Salbung zu dienen und kann das Wunder auch vollbringen. Wir sollten Geduld haben. Deshalb sagt die Bibel, Geduld ist in allem uns nötig, sehr nötig. Vollmacht, so ein Beamter, der in Vollmacht handelt, so ein Prokurator hat, der hat sich hochgearbeitet. Der hat sich hochgearbeitet. Wir lesen da in, weißt du, wir bringen so vieles durcheinander, weil wir alles so McDonald's, Fastfood und Schnellverfahren, alles Mikrowelle, also einschalten und schon alles schon gekocht und schon serviert und so weiter, weil wir damit so verwöhnt sind. Aber da heißt es, weißt du, das Gebet, das ernsthafte Gebet oder das Gebet eines Aufrichtigen vermag viel. So steht es nicht in der Bibel. Das Gebet eines oder Gerechten. Gerecht bin ich in 5 Sekunden. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Nein, dort heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Und Elia war ein Bewährter. Der sitzt zuerst mal 18 Monate da am Bach und spielt mit der Steinchen. Dann ist er bei der Witwe 18 Monate oder ein halbes Jahr und so weiter. Und dann erst nach 3 Jahren, nachdem er sich bewährt hat, dann spricht er 54 Worte und es klappt. Hast du dich schon bewährt? Bewährt in der Stille? Bewährt in der Verborgenheit, bewährt bei der Witwe, bewährt im Kleinen. Das Gebet eines Bewährten vermag viel. Also Vollmacht kommt über Bewährung. Und der spricht nur ein Gebet von 54 Worten und Feuer fällt vom Himmel. Die moderne Kirche hat diese Kraft des Wartens verloren. Die wollen alles schnell haben, sofort. Am besten schon gestern hätte es da sein sollen. Aber der Herr sagt, wartet. Wartet. Geh ein Stückchen weiter, Vollmacht. Wir sollen Vollmacht empfangen. Deshalb hat Jesus gesagt, bleibet in Jerusalem. Dort werdet ihr Vollmacht empfangen. Also, wenn ich der Apostel einer gewesen wäre, und Gott sei Dank, dass ich das nicht war, ich wäre davongelaufen. Bestimmt. Wartet, bleibet in Jerusalem, hat Jesus gesagt, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Bleibet in Jerusalem. Weißt du, die wollen alle nach Galiläa abhauen, am See Genezareth. Und warum? Weil in Jerusalem sie die größte Schlappe ihres Lebens erlebt haben. Die größte Niederlage, die größte Pleite, das schlimmste Versagen. Die sind alle davongelaufen. Petrus hat den Herrn verleugnet, Judas hat den Herrn verraten. Also eine Katastrophe nach der anderen. Und jetzt soll ich da bleiben, wo ich meine Pannen, Pleiten und so weiter erlebt habe. Da in dieser Patsche hocken bleiben. Da in Jerusalem, wo die sagen, die wollen da große Taten vollbringen. Die wollen. Und Weißt du, das größte Prophet gilt nichts zu Hause. Und Prophet, weißt du, wo dich alle kennen, wo dich alle verstehen, dort gilt der Prophet überhaupt nichts. Wo die erlebt haben, wie du versagt hast, wie du da in der Scheiße gelegen bist, in der Patsche gelegen bist, im Dreck gelegen bist, in der Sünde gelegen bist, im Verbrechen gelegen bist, in dem Verrat gelegen bist. Dort sollst du wieder zurückgehen und dort sollst du warten, bis du die Kraft bekommst von oben. Da in deiner Niederlage, dein Versagen. Aber die blieben 10 Tage. 10 Tage ist eine bestimmte begrenzte Zeit. Sie sind nicht immer dort geblieben. Wenn du 10 in der Bibel liest, ist immer begrenzt. Du musst nicht für immer dort bleiben. Gott sei Dank. Nicht für immer bleiben. 10 Tage. Auch die Plage, die Verfolgung, Bedrängnis, Offenbarung, da diese Gemeinde, 10 Tage wird deine Verfolgung, deine Not, dein Elend dauern. Dann geht's alles vorbei. 10 Tage. 10 Tage blieben sie in Jerusalem. Und dann wurden sie mit der Kraft angetan. Und auf der Stelle, da, wo sie den Herrn verleugnet haben, da steht Petrus auf mit Autorität und sagt, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Und Gott hat ihn auferweckt. Mit Vollmacht. Du siehst zuerst feige, zuerst ängstlich, zuerst verzagt, zuerst verstecken sie aus Furcht vor den Juden. Und dann in Vollmacht steht er da und predigt und 3000 Leute bekehren sich. Autorität. Ihr sollt sie empfangen, Kraft empfangen. Und dann, die Leute werden fragen, was ist das, was soll das werden und so weiter. Und erst, wo die Leute fragen, hast du Autorität. Erst, wenn die Leute hellhörig werden. Erst, wenn die Leute anfangen, sich zu interessieren. Erst, wenn die Leute sagen, was soll das alles, wofür das alles hin. Dann ist erst die Salbung da, die Stunde Gottes, wo dann das Wunder passiert. Dann, und so, sie empfangen diese Kraft, diese Auferstehungskraft. Petrus predigt in der Salbung des Heiligen Geistes. In Vollmacht. Ohne Titel, einfache Leute, ungelehrte Leute, ohne irgendwelche drumherum, ganz einfach, weil sie an die Kraft des Evangeliums glaubten. Sie sind da selbst hindurchgegangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet genau das Gleiche tun, was ich getan habe. Die haben mich nicht akzeptiert, sie werden euch auch nicht akzeptieren. Ich gebe euch Macht über alle Werke Satans. In Römer Kapitel 16, Vers 20, da heißt es, der Gott des Friedens, Römer 16, 20, ganz gewaltige Stelle. Der Gott des Friedens wird Satan in Kürze unter eure Füße, also zertreten und in Kürze unter eure Füße legen. Gott des Friedens wird Satan zertreten und in Kürze unter eure Füße legen. Was heißt das? Gewaltige Botschaft. Am Ende von Römer 16. 16 ist immer Kampf und Krieg und so weiter. Alles, was 16 ist, ist immer Krieg in der Bibel. Glaubst nicht? Schlag Römer 16, 16, Zacharias 16, 16, Matthäus 16, 16. Schlag immer auf, ist immer Krieg, immer Kampf und wo der Herr siegt. Römer 16, 20. Und Gott wird Satan zertreten und ihn unter unsere Füße legen. Diese Skorpione und diese Schlangen. Wir sollen auf Schlangen und Skorpione treten, sagt die Bibel. Komm nachher, was das ist. Was ist dieser Satan, den Gott zertreten will? Was das Christentum, und wir müssen jetzt ausgehen historisch, was war damals gemeint? Um was ging es damals, wo Paulus an die Römer schreibt, Satan wird zertreten werden und der Herr wird ihn unter eure Füße setzen. Es war Judaismus. Leute, ihr könnt glauben, was ihr wollt, es war Judaismus. War Pharisäertum, war Schriftgelehrtentum, war dieses Gesetzliche, dieses Dogmatische. Gott wird dieses Dogmatische zertreten und unter eure Füße setzen. Und wir sehen es in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 9, in der Gemeinde Smyrna, an die Gemeinde zu Smyrna. Und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst. Und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben, sie sind es aber nicht, Judaismus habe ich vorhin gesagt, sondern sie sind eine Synagoge Satans. Und das erleben wir in der Offenbarung, wie der Herr sie zertritt, wie dann die Gemeinde sich durchsetzt, sogar Staatsreligion wird. Konstantin anerkennt es als Staatsreligion später. Was es auch immer ist, ob es gut oder schlecht war, ist dahingestellt. Interessiert mich nicht nur, dass der Glaube siegt, dass Jesus siegt. Und dieser Jesus hat Satan zertreten. Das war Judaismus, das war römisches Imperium, das gehört alles dazu. Und dann bin ich mit meiner Familie, das war für mich was ganz Tolles, da bin ich im Kolosseum, gehe mit meiner Kinderspazierung und plötzlich sehe ich ein Kreuz an dieser heidnischen, gottlosen Stätte. Ein Kreuz im Kolosseum. Und dann steht unten, gesiegt hast du, o Galiläa. Von Konstantin. Gesiegt hast du, o Galiläa. Und Satan wird zertreten und gerade an dieser heidnischen, gottlosen, römischen Städte oder wo auch immer ist, Judaismus. Weißt du, Die Juden wollten, dass der Name Jesus ausgelöscht, ausradiert wird, dass der Name Jesus nicht mehr erklingt. Deshalb, du findest im babylonischen Talmud und auch im Jerusalemer Talmud den Namen Jesus nicht, obwohl der Zeitgenosse war, als das geschrieben war. Es wird immer der Ketzer und so weiter und von Paulus Lügenaposteln wird dann also erwähnt und angesprochen, aber die sollten nicht mehr erscheinen. Aber was wäre Judentum ohne Jesus Christus? Kein Mensch wüsste heute in der Welt draußen, in Asien oder in Afrika oder irgendwo in der Welt, niemand wüsste von Moses was, niemand wüsste von Israel was, wenn nicht Jesus gegeben hätte und Christentum gegeben hätte. Das hat Judentum bekannt gemacht. Aber zuerst mal, der soll ausgelöscht werden. Der Name für Jesus, was die Juden verwendet haben, Yeshua. Und das, weißt du, die meisten messianischen Juden wissen nicht, was die babbeln. Die sind Dummköpfe, regelrechte Dummköpfe, die Yeshua, Messias und so weiter. Weißt du, Yeshua heißt der Verfluchte. Der Verfluchte. Und dann babbeln sie Yeshua, Yeshua, Yeshua. Und jedes Mal, weißt du, der Name, niemand kann Jesus verfluchen, steht auch im Heiligen Geist, der in Sprachen betet und so weiter. Wir verfluchen Jesus nicht, sondern wir ehren und in diesem Namen ist Kraft und so weiter. Aber der sollte verflucht werden. Das war das Erste, was der babylonische Talmud und so weiter, die Gelehrten damals gesagt haben, der soll ausgelöscht werden. Aber im Gegenteil, Jesus hat gesiegt. Gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt. Jesus von Nazareth. Den Juden zum Trotz. Man hat ja verboten, in diesem Namen zu reden. Wir haben ja damals schon Apostelgeschichte 4. Ihr dürft nicht mehr reden. Ihr könnt von Gott reden, kommt von Jehova reden, kommt von Elohim und El Shaddai und Elohim und was weiß ich noch, allem, den ganzen römischen und heidnischen und Gott und könnt von allen Göttern reden. Bloß nicht von Jesus. Und das erlebst du auch heute noch. Du kannst über alles sprechen. Du kannst über Allah, über Buddha und Konfuzius und alle Heiligen sprechen. Sag aber Jesus, Jalousien gehen runter. Die Geister scheiden sich. Aber in dem Namen Jesu liegt Kraft, Vollmacht. Deine, meine, unsere Vollmacht liegt im Namen Jesu. Und deshalb sagt Jesus, in meinem Namen. Warum betont er das so dringend und so eindringlich? In meinem Namen werdet ihr in anderen Sprachen reden. In meinem Namen werdet ihr auf Kranke die Hände legen. In meinem Namen werdet ihr die Teufel austreiben. In meinem Namen, wenn ihr was Giftiges esst oder trinkt, wird es euch nicht schaden. In meinem Namen. Und wenn ihr zusammenkommt, in meinem Namen. Und wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, da muss was dahinter sein. Vollmacht im Namen Jesu. Jesus kennen wir, Paulus kennen, wissen wir. Wer bist du? In meinem Namen. Gesiegt hast du, o Galiläa. Paulus kam zu den Korinthern. Muss ich mir Paulus nochmal vorstellen. Weißt du, der Paulus ist ein Schlitzohr. Jude und Schlitzohr, Rabbiner. Und dann sagte, ich bin durch Athen gegangen und habe überall euch gesehen, ihr seid ein gottesfürchtiges Volk, ihr habt auch so viele Altäre und ich war so verblüfft und ich fand dort auf dem Aeropark einen Altar dem unbekannten Gott und da. Okay. Wie viele Leute haben sich in Athen bekehrt? Da waren doch welche Athener da und gesagt, ach, was will der Lauspuff, dieser Flüchtling, dieser Hebräer da, dieser der Jude da, was will der uns erzählen? Da hat sich kein Mensch bekehrt. Hat sich kein Mensch bekehrt. In Athen hat sich kein Mensch bekehrt. Nicht einmal, dass sie zurückgeblieben sind, sagen wir mal noch mehr vom Evangelium und so weiter. Kein Erfolg. Jetzt geht er nach Korinth, seine Hosen flattern und sagen, was soll ich noch predigen? Was kann ich noch predigen? Was kann die Welt verändern? Und dann diese Botschaft, ich kam zu euch nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit. Dort hat er zuerst mal von den Kretern was erzählt und noch von den Philosophen was erzählt und von dem Philosophen hat ein Referat gehalten über den unbekannten Gott. Und nichts gebracht. Weißt, wenn wir Referate bringen, die bringen nichts. Wenn wir aber Botschaft Gottes bringen, die haut durch, in Vollmacht. Und dann zu den Korinthern, ich kam mit Furcht und Zittern, ich kann mir Paulus vorstellen, die Hosen flattern, das war nicht vor der Lüftung und der Klimaanlage, das waren Nerven. Und ich kam nicht zu euch, nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, sondern ich kam mit einer Botschaft, das Wort vom Kreuz. Denen eine Torheit, denen ein Ärgernis, uns aber eine Kraft Gottes. Und jetzt, wo die Vollmacht ist, Namen Jesu habe ich vorhin gesagt, das Kreuz. Im Kreuz ist eine Vollmacht. Im Kreuz ist eine Vollmacht. im Kreuz. Und das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Und ich kam zu euch nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Also, wir haben drei Sachen jetzt schon. Der Namen Jesu, das Kreuz und Beweisung des Geistes und der Kraft. Wenn er was gesagt hat, das saß. Das ging wie ein Speer durch die Herzen der Menschen. Das durchbohrte die Menschen. Das war Inhalt, Substanz. Das war Kraft. Das war Dynamik. Das traf die Menschen. Die waren getroffen. Ich kam nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit. Weißt du, wenn wir Gott dienen wollen, wir brauchen keine hohen Worte menschlicher Weisheit. Wir brauchen nur die Salbung. Nur die Salbung. Und die lehrt uns, die sitzt. Und in der Salbung Gottes, da werden Menschen harponiert. Durch die Salbung Gottes werden die Menschen harponiert und das sitzt dann. So. Nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit. Weißt du, der Teufel hat so raffiniert verstanden, das Evangelium zu verwässern. Das Wort vom Kreuz zu verwässern. Bob Dylan, ein Jude, bekehrt sich. Plötzlich singt er da so Jesuslieder. Und Freimaurer haben $300,000 gezahlt, damit er Lieder umschreibt, Jugend mit einer Mission dabei ist, auch wo alles mögliche, ich bin verliebt, ich bin nett und so weiter. Aber da sollten drei Sachen nicht mehr vorkommen in diesen neuen Liedern und in modernen Chorus und diesen Waschlappen-Wischi-Waschi-Chorusen, diese Chorusse. Da kommt das Wort nicht vor, das Kreuz nicht vor, das Blut Jesu nicht vor und der Name und das Kreuz, also das Blut, das Kreuz und der Name Jesu. Drei Sachen kommen nicht mehr vor, denn das sind dem Teufel ein Dorn. Darüber kann man nicht reden. Und das, wir singen Chorusse nun. Da kannst du auf dem Bräutigam singen, das kannst du auf dem Luzifer singen, das kannst du auf dem Allah singen, das kannst du auf alle möglichen anwenden. Stimmt überall, passt überall in diese Welt, aber nicht auf Jesus. Aber da liegt Kraft. Wenn du das Kreuz gebrauchst, das Blut gebrauchst und den Namen Jesu gebrauchst, da liegt Kraft. Und der Teufel versteht gerade in der letzten Zeit, Kinder Gottes zu entwaffnen. Zu entwaffnen. Meine Predigt, 1. Korinther 2, Vers 4 und 4, Vers 20. Meine Botschaft bestand nicht aus Worten menschlicher Weisheit, sondern aus der Beweisung des Geistes und der Kraft. Und dann, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, in Vollmacht. Und dann 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Mein Evangelium kam zu euch nicht durch Worte, sondern in der Kraft und im Heiligen Geist. In Kraft und im Heiligen Geist. Und dazu gehört auch dann Epheser Kapitel 6, Vers 1. Vers 11 von dieser Waffenrüstung, legt euch diese Waffenrüstung Gottes an, dass ihr fähig seid, auszulöschen und zu zerstören alle Werke des Feindes und dass ihr in der Lage seid, Epheser 6, Vers 11, in der Lage seid, gegen alle Anläufe des Teufels standzuhalten. Das Kreuz wegzunehmen, Namen Jesus wegzunehmen, das Blut Jesu wegzunehmen, die Salbung wegzunehmen, das sind Anläufe des Teufels, das sind so große Wellen. Immer so, der Teufel arbeitet wellenweise. Versucht uns die Vollmacht etappenweise zu nehmen. Nimm nicht alles auf einmal. Zuerst mal das wegfallen und so weiter. Interessant ist, als hier, damit wir in der Lage sind, gegen alle Anläufe des Teufels standzuhalten. In der Offenbarung kommt es zweimal ganz besonders vor. Ich habe was gegen dich, dass du die Lehre der Nikolaiten, was dagegen hast. Oder gegen diese, dass du sie duldest, dass du sie akzeptierst, dass du sie auf sie hörst, auf sie achtest. Die Lehren der Nikolaiten. Das kommt von Niko und Laiten. Das sind zwei Worte zusammengesetzt. Niko, das heißt übersetzt Rambok, Eroberer. Rambok. Und jetzt komme ich hier, Lehren der Nikolaiten. Der Teufel arbeitet immer mit Lehren, so Rambok. Und das ist aus der Waffenrüstung. Leider hat Paulus das nicht verwendet, auf in Epheser 6, Vers 11, diese Waffenrüstung, dieser Rambok. Jerusalem fiel durch den Rambok. An die Tore wurde so lange gerammt und gezerrt und gearbeitet und gekämpft und so weiter. Und so das erste Mal, naja, ein bisschen Krach. Aber dann irgendwann gibt das Mauerwerk nach. Ich habe etwas gegen die Lehren der Nikolaiten. Und Niko, das ist also Rambok. Und dann Laiten, das heißt also Laien. Interessant, Pöbel, Demokratie. Laien, Leute, die unwissend sind, die ahnungslos sind, die also keine Salbung haben, Laien. Also die nicht befugt sind, die nicht berechtigt sind. Niko, also die immer wieder so anlaufen, nachgeben. Dann gehen sie wieder zurück und dann wieder. zu Rambock. Bis es nachgibt. Und weißt du, er sollte die Mauer nach innen einbrechen, nicht nach außen, nach innen. Der Satan versucht, in die Gemeinde einzubrechen. Der Satan versucht, in dein Leben einzubrechen. Der Satan versucht, in deine Beziehung einzubrechen. Immer wieder so ein Anlauf. Immer wieder so ein Rambock. Immer wieder so, und zwar vom Pöbel, vom Massenmedien. Und zwar immer wieder so ein Anlauf, so ein Rambock. Das ist also Nikolaiten. Diese Lehre der Niko, Eroberer, Rambock, also richtig heißt es Rambock eigentlich, aber Eroberer und so weiter. Die also versuchen einzubrechen, Lehren von dummen Leuten. Das müssen wir auch machen. Diese Anläufe immer wieder. Ein steter Tropfen hüllt den Stein aus. Dieses stete immer wieder. Und wir sollten standhalten. Deshalb Epheser 6, Vers 11. Wir sollen allen diesen Rambock-Anläufen Satan standhalten. Deshalb diese Waffenrüstung anlegen. Und zwar, wenn wir merken, jetzt versucht er von außen nach innen einzubrechen, unser Leben zu zerstören, unsere Finanzen zu zerstören. Weißt du, der Teufel versucht auch in unsere Geldgeschäfte einzudringen. Weißt du, am Anfang geht alles gut und glatt und schön und dann irgendwo krumme Sachen. Irgendwo krumme Sachen. Oder in unserer persönlichen Entwicklung. Da geht es eine ganze Weile gut und dann versucht durch irgendeine Seite, durch eine Liebschaft oder durch eine Beziehung oder durch irgendeinen Ausrutscher, versucht er uns zu Fall zu bringen. Rambock. Er versucht gegen die Tore, gegen einzelne Steine, so die Schwachstelle im Mauer zu finden, Mauerwerk zu finden. Und dann irgendwann, kannst nicht mehr ertragen, das muss ich nachgeben. Und dann gibst du nach. Und das Schlimmste im christlichen Leben ist Nachgiebigkeit. Nachgiebigkeit. Vollmacht. Wir sollen Vollmacht, von unserer Vollmacht Gebrauch machen. Die Mauer verstärken. Nicht nachgeben. In dem Augenblick, wo du nachgibst, kannst du dich gleich schon dein Testament machen und dich selber aufgraben, aufgeben und schon die Beerdigung planen und so weiter. Wenn du dich selber aufgibst. Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt mich nicht auf. Gott gibt seine Sache nicht auf. Aber wenn du aufgibst, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Also unmöglich, geht nicht, läuft nicht, passiert nichts, geschieht nichts. Gib dich nicht auf. Du solltest den Spieß umdrehen und jetzt erst recht standhalten. Standhalten. Die Dunkelheit kann gegen das Licht nicht standhalten. Die Lüge kann gegen die Wahrheit nicht standhalten. Das Böse kann auf Dauer, wenn du immer wieder den Herrn lobst und den Herrn preist und sagst, Leute, interessiert mich, ich schalte einfach auf Durchzug. Und ich schalte so oft in meinem Leben, wenn Leute mit mir reden und dummes Zeug quasseln und erzählen auf Durchzug. Hier, weißt du, dann geht's gleich durch, hier rein und da raus. Auf Durchzug. Du musst lernen, auf Durchzug zu schalten, nicht hinzuhören. Und vieles, was du dir anhörst und lauscht, was hat er gesagt? Weißt du, mich interessiert vieles, ob die Leute mich lieben oder nicht lieben, ob die mich akzeptieren oder nicht akzeptieren, ist mir Schnuppe. Weißt du, ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass Gott mich kennt. Ich weiß, dass Gott mich versteht. Ich weiß, dass Gott hinter mir ist und alles andere interessiert mich nicht. Das ist Vollmacht für mich. Weißt du, der Elia, der braucht doch den Ahab nicht. Moses braucht den Pharao nicht. Daniel braucht den Nebukadnezar nicht. Josef braucht nicht den Pharao, aber die brauchen den. Und weißt du, dieses ganze negative Gerede ist Gift für deinen gesunden Geist. Dieser Rambock. Einmal sagt jemand was. Weißt du, wenn einmal jemand Dummheit sagt, kann es ein Ausrutscher sein. Aber das zweite Mal, wenn das dritte Mal und viertes Mal, wenn jemand Dummheiten erzählt, dann muss ich sagen, hör mal, da ist ein Wespennest da hinten. Wenn schon, weißt du, da kommt immer wieder so Teufelszeug raus. Ich will damit nichts mehr zu schaffen haben. Manchmal das erste Mal weißt du auch nicht. Ist es richtig, ist es falsch? Weißt du, das erste Mal, du sollst von deiner Vollmacht Gebrauch machen. Du kannst nicht gleich vom ersten Mal deine Vollmacht einsetzen. Solltest auch nicht, wär's auch vielleicht verkehrt. Aber ich denke dir die Geschichte in Philippi mit Paulus, da war dieses Mädchen. Ach, das sind Männer des Lebendigen, die gesalbten Männer Gottes, die müssen unbedingt hören. Die predigen die ewige Wahrheit Gottes. Und es war eine Wahrsagerin. Professionelle Wahrsagerin. Die hat Wahrsagergeist gehabt. Naja, Paulus hat sich nicht dabei gedacht, gute Reklame für uns, bitte verteil weiter Zettel für uns. Aber da heißt es uns dauernd, die ging ständig hier hinterher, das sind Männer des gesalbten Gottes, des mächtigen Gottes, des allmächtigen Gottes, die sind voller Geist. Leute, die müsst ihr hören, geht hin in diese Versammlung. Und dann sagt Paulus, das reicht mir, also ich brauche ihre Reklame nicht. Ich brauche ihre Prophezeiung nicht. Ich weiß, wer ich bin, ich brauche da nicht eine Bestätigung von diesem Weibstück da. Und dann, als sie das nächste Mal wieder Maul aufgerissen hat, dann hat er sie geschnappt und gesagt, raus, Teufel. Und plötzlich war die Spucke weg. Und plötzlich waren die Stimmbänder zerstört. Und plötzlich konnte sie nur noch vernünftig reden. Ja, ja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Dann haben die Herren gesagt, ja, was ist mit dir los? Du betest jetzt schon. Hast du dich etwa auch bekehrt schon bei diesem Saul von Paul, bei diesem Paulus? Was ist mit dir los geworden? Was ist mit dir los? Du musst überlegen. Und dann gab's Aufruhr. Und dann, du siehst, wie der Teufel plötzlich den Spieß umdreht. Dieser Geist, der zuerst einmal gesagt hat, das sind Männer des lebendigen Gottes und dienen Gott und so weiter. Dann, das sind Ketzer, die kommen in unsere Stadt, bringen alles durcheinander. Diese Leute, diese Herren, die brachte Paulus ins Gefängnis. Du musst aufpassen, diese Leute, die so schmeicheln gegen für dich und so reden und so salbungsvoll schwätzen und so schnell dabei Geist und Feuer und Flamme sind, die bringen dich ins Gefängnis. Das sind nicht die Besten, vergiss es. Du brauchst dieses Gesindel nicht, dieses Pöbel, Demokratie, Macht von unten. Du brauchst nicht ihre Bestätigung. Paulus hat es nicht nötig gehabt, lieber ging ins Gefängnis. Aber dieses Weibstück hat er nicht gebraucht. Er wusste, wer er war und er wusste, was er war. Unsere Autorität, ihr Lieben, ist im Wort Gottes festgeschrieben. Unsere Autorität ist im Wort Gottes festgeschrieben. Wir haben Vollmacht, wenn wir als Gläubige dem Plan Gottes folgen. Weißt du, es gibt Segelschiffe, die immer nur dann gehen, wenn Wind ist. Was machen sie, wenn Flaute ist, wenn kein Wind geht? Aber dann gibt es Linienschiffe, die gehen, ob Wind da ist oder kein Wind da ist. Und Christen, gesegnete Gottes, Menschen sind immer, die gehen, ob Wind da ist oder kein Wind da ist, ob Sonne scheint oder keine Sonne scheint, ob Freude da ist oder keine Freude da ist, ob sie Sieg haben oder keinen Sieg haben. Ich diene Gott, ob ich Sieg habe oder keinen Sieg habe, mich interessiert es nicht. Weißt du, meine Gefühle, ob ich jetzt oben bin, manchmal habe ich Kopfschmerzen, dann nehme ich eine Spalttablette und diene Gott mit Spalttablette. Und ich habe die Salbung Gottes mit der Spalttablette und bin gesegnet. Andermal tut mir der Hals wird, da bin ich neulich hier gesessen, so steif. Ich habe gedacht, was ist denn mit dir los? Und war mit der Lüftung da und mit dieser ganzen Klimaanlagen da kriegst du steifen Hals. Ich diene Gott mit steifen Hals und ohne steifen Hals. Da bleibe halt, dann gucke ich halt so. Oder manchmal Muskelverzerrung. Ich diene Gott mit Muskelverzerrung und ohne Muskelverzerrung. Was soll's? Mein Geist dient Gott. Meine Seele dient Gott. Dieser Körper zerfällt. Und eines Tages, Leute, wenn ihr noch ein bisschen mehr Geduld habt, eines Tages komme ich dann zu mit dem Stock, aber ich werde Gott dienen. Und wenn ich nicht mehr reden kann und meine Stimmbänder zerreißen, dann werde ich einfach beten. Johannes, dieser Apostel Johannes, von dem ist eine Legende überliefert, der ist fast 100 Jahre alt geworden, als er in Ephesus diente, Apostel Johannes, dieser Lieblingsjünger Jesu. Und er wurde mit einer Bahre immer eingetragen in den Gottesdienst. Er konnte also, Rollstühle gab es damals noch nicht, mit einer Bahre. Und er hat nur gesagt, als er vorbeiging, hat er gesagt, Kinder, habt euch lieb. Kindlein, habt euch lieb. Das war so seine Botschaft. Das war also in der Legende überliefert von Apostel Johannes. Kinder, habt euch lieb. Da konnte nicht mehr viel sagen, aber habt euch lieb. Deshalb ist er auch der Lieblingsjünger Jesu geworden. Habt euch lieb. Das war so seine Botschaft. Du musst nicht mehr viel sagen. Weißt du, wir denken immer, Vollmacht ist, wenn wir viel reden oder viel singen oder viel sprechen. Nein, Vollmacht ist, was wir sind. Sein ist Vollmacht. Verstehst du? Wenn der Johannes nicht da war, dieser Apostel Johannes nicht da war, hat was im Gottesdienst gefehlt. Da war es gefehlt. Habt euch lieb. Und die wussten ganz genau, der legt große Betonung auf Liebe. Große Betonung. Apostel der Liebe. Habt euch lieb. Weil Gott ihn so lieb gemacht hat. Okay. Unsere Autorität ist also vom Wort Gottes festgeschrieben. Wir haben Autorität, die Lügen Satans zu entlarven durch das Wort Gottes. Das ist unsere Pflicht sogar. Wenn du irgendwo Ungerechtigkeit siehst, dann musst du sogar bereit sein, dein Leben aufs Spiel zu setzen, aus Liebe zur Gerechtigkeit. Wir haben Vollmacht, Sünde zu vergeben. Wer mir die Sünden vergibt. Eigentlich, unser ganzer Auftrag ist Versöhnungsauftrag. Wir sollen Menschen mit Gott versöhnen und sollen Menschen untereinander versöhnen, sollen mit uns selbst klar sein, Seele, Geist und Leib in Ordnung haben, versöhnt sein innen drin. Versöhnung ist unser Dienst. Unsere Position als Söhne und Töchter ist größer als das, was die Welt anbieten kann. Wir haben eine ganz hohe Position, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Tempel des lebendigen Gottes zu sein, Tempel des Heiligen Geistes zu sein, Behausung Gottes zu sein. Ich brauche nicht eine Kirche, ich bin selbst die Kirche. Ich brauche nicht den Tempel, ich bin selbst ein Tempel. Ich brauche keine Kathedrale, ich bin selbst eine Kathedrale. Vollmacht. Weißt du, der Antichrist wird sich setzen in den Tempel. Da warten doch dumme Leute, dass der in Tempel in Jerusalem sich setzen wird. Das werden sie nie erleben. Nie erleben, wird nie passieren. Der Antichrist sitzt bereits im Tempel und das ist unser Leib, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Unser Leib, unser Körper. Da sitzt dieses Selbst, dieses Ego, ich, mein und mir und unser und. Diese Selbstsucht, dieses Egoismus, da sitzt der Antichrist schon. Aber es ist Vollmacht. Weißt du, wenn Jesus auf dem Thron sitzt, dann wird Vollmacht. Wenn Jesus auf deinem Thron sitzt, Jesus auf deinem Thron sitzt, dem Thron deines Herzens. Satan ist überwunden und der Herr legt ihn unter deine Füße. Und jetzt sollen wir alle unreinen Geister vertreiben. Jetzt sollen wir Dämonen vertreiben, Teufel vertreiben und das Werk des Teufels zerstören, die Festungen Satans schleifen. Den Teufel hat Gott besiegt, den musst du nicht besiegen. Mit dem gibst du dich nicht ab und auch nicht ab. Und der liegt da und ich muss nur da drauf stehen. Mein Auftrag ist, da drauf zu stehen. Meine Autorität, meine Vollmacht ist, einfach Satan unter die Füße zu haben. Überall, wo Gott gegenwärtig ist, ist der Teufel unter die Füße. Muss weichen. Also er wird sich nicht so freiwillig, also ich glaube nicht, dass er unter deine Füße sich stellt, aber er wird verschwinden. Überall, wo die Gegenwart des Herrn ist, hält der Teufel nicht aus. Deshalb, Vollmacht ist, und du hast Vollmacht, wenn du den Herrn preist. Ich möchte euch Mut machen, Geschwister, wenn ihr nicht vorwärts kommt, nehmt die Bibel und fängt an, in eurer Wohnung, wo ihr seid, laut das Wort Gottes zu lesen. Und ihr werdet sehen, das Wort Gottes wirkt Wunder. Oder in Sprachen zu beten. Ich weiß nicht, was ich in Sprachen zusammen bete, aber der Heilige Geist weiß es. Und er kombiniert es und nimmt das Alphabet, die Buchstaben, stippt es zusammen und macht die Worte, die es braucht. Und übersetzt und verdolmetscht. Überall, wo Gott gegenwärtig ist, verschwindet der Teufel. Der Teufel hält die Gegenwart Gottes nicht aus. Der Teufel hält die Herrlichkeit Gottes nicht aus. Der Teufel hält den Lob Gottes nicht aus. Wenn du nur das Wort Halleluja laut aussprichst in deiner Mansarde und in deinem Basement oder wo auch sonst. Wenn du nur Halleluja sagst, lass uns Halleluja sagen.
Halleluja.
Noch einmal, harmonischer.
Halleluja.
Lob und Dank. Halleluja. Weißt du, wenn es vielleicht Mann und Frau zusammen und ihr könnt nicht mehr weiter. Halleluja. Weißt du, was das heißt? Lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Mehr nicht. Was willst du groß erzählen? Weißt du, manchmal denken die Leute, die müssen dem Herrn einen Vortrag halten. Der Herr weiß dein Problem. Der weiß, was dir fehlt. Der weiß, was, wie schwach du bist, wie krank du bist, wie arm du bist, wie hungrig du bist, wie durstig du bist. Der weiß doch alles. Du musst nur den Herrn loben. Ja. Der Teufel hält die Liebe Gottes nicht aus oder die Liebe zu Gott nicht aus. Und Satan zertreten und ihn unter eure Füße legen. Schlangen und Skorpione, das ist eine ganze Menge. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, sagt Christus. Wenn sie Gemeinde Jesu ist, wird der Teufel sie nicht überwältigen. Viele Gemeinden sind nicht Gemeinde des Herrn. Sind Kirche, Organisation, Verein, Kaninchensuchtverein. Besser oder ein bisschen so Establishment. Aber Gemeinde Jesus, wo der Herr die Menschen zusammengeschweißt hat, wo sie ein Ziel haben, wo es nicht geht, wer ist der Größte, sondern wo sie einer dem anderen dienen, wo sie einer den anderen ermutigen, wo sie einer dem anderen beistehen, wo sie einander helfen zur Freude, zum Frieden, zur Heiligkeit, zur Gerechtigkeit, zum Wohlgottgefallen. Da ist Gemeinde, wo Jesus Zentrum ist. Wo nicht der Bischof, der Papst oder der Pastor oder Prediger die Mitte ist, sondern wo Jesus die Mitte ist. Da ist Gemeinde. Alles andere ist Zirkus. Alles andere ist Theater. Alles andere ist frommes Kino, irgendwas Frommes. Aber nicht Gemeinde Jesu. Wo Jesus die Mitte des Zentrums ist und so weiter. 5. Mose 9. Gott sagt zu Moses, Vers 3. 5. Mose 9. Sagte Gott zu Moses, heute wirst du erkennen, dass der Herr dein Gott ein verzehrendes Feuer ist und selbst vor dir hinüberzieht. Er wird sie vernichten, die Feinde. und er wird sie dir unterwerfen, so dass du sie unverzüglich vertreiben und austilgen kannst, wie der Herr es dir gesagt hat. Gott gibt uns Autorität, unsere Feinde. Gott zieht vorüber. Das muss passieren. Gott muss vorbeigegangen sein. Wenn Gott an dir vorbeigegangen ist, wenn Gott dich berührt hat, wenn Gott dich gesalbt hat, dann werden deine Feinde unverzüglich in die Knie gehen. So wie bei Jesus. Die fielen um, wie tot. Oder als Jesus auferstand, die Knechte waren wie tot aus dem Grab, als er rauskam. Die waren die ersten Zeugen der Auferstehung, die Kriegsknechten. Die lagen wie tot, als Jesus auferstand. Also der Herr zieht vorüber und er wird sie unverzüglich vertreiben und austilgen, so wie der Herr dir gesagt hat. Er will deine Widersacher vernichten. Und du hast eine ganze Menge Widersacher. Also wenigstens 5 Widersacher hast du. Manche haben 50. Aber 5 reichen uns schon. 2 Dinge passieren, wenn du dich an Gott hältst, auf jeden Fall. Gott vernichtet sie und vertreibt sie. Oder es vertreibt und vernichtet sie. So dass du austilgen kannst. Du kannst sie austilgen, noch den Rest aufräumen, entmisten, entsorgen. Und du sollst austilgen. Das ist unser Auftrag. Satan unter die Füße legen. Austilgen. Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht. Josua Kapitel 10, Vers 22 bis 26, aber ich lese nicht alles, ich überfliege es nur. Aber es ist eine ganz interessante Geschichte, solltest du zu Hause als Hausaufgabe lesen. Und hier jagt Josua und siegt Josua über 5 Könige. Ich habe gesagt, 5 Probleme, 5 Herrschaften. Und da sind 5 Könige, sie verkriechen sich in der Höhle Makeda. Und Josua wälzt einen großen Stein vor der Höhle und stellt Leute ein, die Könige, diese 5 Könige zu verwahren. Also der jagt 5 Heere, dieser Josua, eigentlich gar nicht geübter Kriegsmann. Und die verkriechen sich in eine Höhle und sagen, hier erwischt uns niemand. Und er sagt, okay, diese Höhle wird verrammelt, verriegelt. Und dann sagt er, und jetzt hört mal, die Könige sind jetzt gut verwahrt, ein paar Leute bewacht es, und jetzt jagt ihr nach den Rest, die jetzt noch so versprengt sind, und lasst sie nicht ihre Städte erreichen. Wenn sie ihre Städte erreichen, sind sie in Sicherheit und strecken euch die Zunge raus. Lachen euch aus, verspotten euch. Lasst sie nicht ankommen zu Hause. Schneidet ihnen den Weg ab. Du solltest dem Teufel den Weg abschneiden, dass er nicht nach Hause kommt. Warum bist du gekommen, Jesus uns vor der Zeit zu quälen? Also du solltest den Teufel rausschmeißen, noch bevor er in die Hölle landet. Du solltest ihn davonjagen, bevor du in der Ewigkeit gehst. Du solltest mit den unreinen Mächten vorher fertig werden, noch bevor er die Hölle erreicht. Warum bist du gekommen und vor der Zeit zu quälen? Weißt du, der möchte noch andere Leute mit reinziehen. Aber du hast Vollmacht über alle Werke des Bösen. Was es auch immer ist, in deiner Umgebung. Weißt du, der Teufel spielt mit dir Fußball zu Hause. Oder in der Schule, oder am Arbeitsplatz, oder in der U-Bahn. Als ich war junger Christ und ein dummer Christ. So dumm war ich doch nicht, aber trotzdem. Ich bin gläubig und habe irgendwo gelesen, fluchet nicht, segnet. Und ich habe in der Firma gearbeitet, ich habe noch einen anderen Beruf gelernt. Und da wurde geflucht an der Maschine. Weißt du, die Bayern können fluchen. Die Plattdeutsch, ich weiß nicht, ob man Plattdeutsch fluchen kann. Aber doch auch. Aber die Bayern geflucht. Und irgendwie habe ich gelesen in meiner Andacht, fluchet nicht. Und dann komme ich in eine Firma, dann arbeite ich und mein Kollege flucht. Ich habe gesagt, hör mal, du weißt ja, ich bin Christ. Bei mir wird nicht geflucht. Puh, du hättest sehen müssen. Der Herr tut es, verbietet uns das Fluchen. Und dann sobald, und jetzt fing jemand an zu fluchen in meiner Gegenwart oder in meiner Nähe, dann sagen, hören Sie, der Hamatudes ist da, der hört, es darf nicht geflucht werden. Du, und so langsam aber sicher wurde das Fluchen in meiner Umgebung abgestellt. Wurde nicht geflucht, immer, der Hamatudes ist da, es wird nicht geflucht. Wie soll eine Autorität sagen? Ich bin Christ, also ich möchte dieses Gefluche da, es belastet meinen Geist. Sogar selbst, wenn ich nicht einmal katholisch bin, aber die Katholiken, die fluchen schlimmer, als man denkt. Jemene, weißt du, was Jemene heißt? Jesus Maria. Jemene. Weißt du, so unbewusst. Der Teufel versteht den Namen Gottes zu missbrauchen, wie es nur geht. Oder genauso Spielkarten. Also, ich habe ja auch Spielkarten gerne gespielt. Das habe ich bei Christen kennengelernt. Ich habe vorher auch nicht Spielkarten spielen gekonnt, aber dann in so Club, wo ich wollte Christ werden, ich habe mich für Christentum interessiert und dann bei den lieben Christen habe ich Karten spielen gelernt. Weißt du, und die haben das bedenkenlos gespielt, bis mir Gott mal eines Tages gezeigt hat, das ist Gotteslästerung, was du machst, Spielkarten. Bube und König und Herz, weißt du, und so weiter. Das ist alles Gotteslästerung. Und zwar aus der französischen Revolution, auch wieder französische Revolution. Und da kommt und so weiter. Das hat man dann genommen, um Gott zu lästern. Bube, Jesus, und dann die Dame, Maria, dann das Herzblut, Jesu, und so weiter, König, Gott, und so weiter. Immer da, mit denen wird gespielt. Und unwissend, weißt du, wird Gott gelästert. Ich sage, nein, kein Kartenspiel mehr. Finger weg von Kartenspiel. Elfer raus, okay, das ist alles in Ordnung. Aber dann nicht mehr dieses da wie Kartenspiel. Das ist das. Weißt du, wir spielen, wir wissen gar nicht, was wir manchmal mit unseren Unfug haben. Und wir wundern uns, warum wir so schwach sind, warum wir so belastet sind, warum wir so ausgelaugt sind. Du gibst dem Teufel den kleinen Finger und er nimmt dir die ganze Hand. Deshalb, unreine Geister austreiben. Mein lieber Mann, wenn wir anfangen mal aufzuräumen in unserem Leben, da ist eine ganze, da brauchst du einen Container, um aufzuräumen. Und wir wundern uns, warum wir keinen Frieden haben, weil wir nicht radikal sind. Vollmacht gibt es, wenn du radikal bist. Wenn du eine radikale Sache durchziehst und egal ob es passt oder nicht, und dann, ja, willst du nicht mehr Schafskopf spielen und willst du das nicht mehr und so weiter. Und ja, habe ich gesagt, ich kann es nicht. Dann muss ich denen erklären, warum ich das nicht kann. Ach, so schlimm, haben mich sogar, Christus sogar ein Pfarrer gesagt, so schlimm kann das doch nicht sein. Ich habe gesagt, das ist mir schlimm genug. Ich bin nicht katholisch, aber Maria lästern, Blut Jesu lästern, Jesus lästern, diesen Bube da, verstehst du, ein Stich und so weiter, das ist nichts anderes. Lästerung, Gottes Lästerungen. Ein Kartenspiel. Der Teufel weiß. Und da beschäftigt er die Leute und bindet. Und wenn es von Gott nicht wäre, und wenn es von Gott wäre, würden die Menschen nicht so süchtig. Weißt du, ich habe manchmal ganze Nacht durchgespielt. Ganze Nacht. Und konnte es nicht mehr. Weißt du, das war fast eine Sucht, das kribbelte. Leidenschaft. Und alles, was zur Sucht wird, ist vom Teufel. Alles, was zur Sucht wird, ist vom Satan. Die fünf Könige nachjagen. Lass sie nicht weglaufen. Und so weiter, und dann lese ich hier und schneide den Weg ab, bis der Durchbruch da ist. Vers 21, seitdem wagte niemand mehr Israel zu bedrohen, als sie dann diese Sache machen. Und dann nachher, nachdem jetzt die Nachhut erledigt war, dann hat Josua gesagt, so, und jetzt machen wir die Höhle auf und diese fünf Könige, und jetzt den Fuß auf den Nacken dieser fünf Könige. Komm mal her, Fuß auf den Nacken. König! Fuß auf den Nacken. Und genau das ist, die Könige sind überwunden und dann legst du den Fuß auf ihren Nacken. Lies sie, schlag diese Geschichte auf, Josua 10, du schnallst ab. Und genau das ist es, fünf Könige der Kanaaniter. Gott will dir sie geben, fünf Könige. Warum ich sage fünf? Epheser 6, Vers 12, über die Kraft, die Gott uns gibt. Epheser 6, Vers 12, also die Waffenrüstung, spricht von fünf Mächten der Finsternis, von Fürstentümer, von Gewalten, von Herrschern, von bösen Geister und von Satan selbst. Fünf. Wir haben Autorität und wir sollen unseren Fuß auf ihren Nacken legen. Fünf. Und weißt du, und ich kann dir sagen, welche Regierung vom Teufel ist, wo das Pentagramm ist, fünfzackiger Stern. Überall, wo das Pentagramm ist und alles, was mit Pentagramm zu tun hat, dieser fünfzackige Stern. Fünf. Sagt Bruder Matthäus, aber bitte, 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 bitte. Die Zahl 5 spielt in der Bibel eine ganz große Rolle. Das alttestamentliche Priestertum, 2. Mose 28, 28 Vers und so weiter. 2. Mose 28 war Aaron und 4 Söhne, das waren die Priester in Israel, die Gott eingesetzt hat. Abraham kämpfte gegen 5 Könige im Tal von Sidim, 1. Mose 14, 19. Moses widerstand 5 Königen der Midianiter, 4. Mose 31, Vers 8. Und Israel hier kämpfte gegen die Amalekiter, 5 Könige, Josua tötete die 5 Amalekiter Könige, Josua 10. Israel war beherrscht zeitlang von 5 Königen oder Herrscher der Philister, Josua 13, 13, bis die Städte abgenommen sind, 5 Königsstädte. Also diese 5 spielt eine ganz große Rolle. David nahm, als er losging auf Goliath, 5 Steine. Warum? Goliath. Und hat noch 4 Brüder gehabt. 5. Der hat noch 4 Brüder gehabt. Falls die aufstehen, falls die frech werden, falls die aufmucken, falls sie denken, sie müssen ihrem Bruder zu Hilfe kommen. Und ich sage euch noch eines. 5 Mächte regieren die Welt. Auch heute. Religion hat mal regiert. Philosophie hat mal regiert. Griechentum, Hellenismus und Reformation, alles Kirche. Philosophie, Sport, Kunst, Kultur, auch eine Macht. Griechentum, Hellenismus, Sport, Olympia. Dann Militär, Rom. Fünf Mächte regieren die Welt, Militär. Und dann die letzte Macht, und die regiert eigentlich alles. Religion, Philosophie, Kunst, Kultur, alles. Militär, Geld, Money. Money, Geld, Mammon. Das ist diese fünf Mächte. Und genau gegen diese fünf Mächte müssen wir aufstehen. Ob es uns passt oder nicht. Das ist unsere Vollmacht, wo wir unsere Vollmacht einbringen. Gegen die verflachte, tote Religion. Gegen die tote Philosophie. Gegen alles, wo Leib betont ist. Und alles, was so Leiblichkeit ist und Sinnlichkeit und so weiter. Sex. Wenn ich heute anschaue, was regiert die Welt? Du kannst ohne Sex nichts mehr, kein Auto mehr kaufen, kein Haus mehr bauen. Immer Sex spielt eine Rolle. Vermarktung der Frau. Eigentlich sollte die Frau hochgehoben werden, aber die Frau wird vermarktet. Sexuell ausgebeutet. So, Leiblichkeit, Fleisch. Und dann Militär. Haben wir ja heute, sehen wir jetzt, was in Libanon, in Israel unten los ist. Militär, Macht. Und weißt du, glaub doch nicht, dass das Israeliten und Libanesen dort kämpfen. Dort kämpfen Supermächte. Es gibt keinen Weltkrieg mehr als solches. Es gibt nur noch Stellvertreterkriege. Dumme kämpfen und schlagen sich die Köpfe ein. Nur Dumme. Stellvertreter. Man macht seine Hände nicht mehr schmutzig. Die sollen da die Arbeit erledigen. Man wird mit Terrorismus nicht mehr fertig. Die sollen es erledigen da unten. Im Gegenteil, die werden noch viel schlimmer die Sachen machen, als es ist. Militär. Und dann Geld, Geld, Geld. Man predigt nur noch fürs Geld, man singt nur noch fürs Geld, man betet nur noch fürs Geld, Messen werden gelesen fürs Geld, man macht alles fürs Geld, man macht alles nur noch fürs Geld. Wo sind heute die Diakonissen, frage ich mich. Diakonisse früher dienten mal und ohne Geld, aus Liebe, aus Begeisterung und Hingabe und so weiter, aber heute alles nur noch fürs Geld. Also ich würde mich überlegen, ob ich in ein Diakonissenkrankenhaus gehe oder in ein Rotkreuzkrankenhaus gehe und so weiter, weil bei beiden muss ich bezahlen. Und kommt auch nicht billiger weg. Und wird auch nicht besser behandelt. Ich sage das ja nur so, weil es so ist. Gott gibt uns diesen Rambock, diese Vollmacht gegen die Fürsten, Gewalten und Mächte, gegen diese fünf Könige. Und Jesus hat alle fünf Mächte überwunden. Hat die Religion überwunden, Judaismus, Gesetzlichkeit, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, hat es überwunden, den Sabbat. Und alles, was so dazugehört. Jesus hat Geld überwunden, Militär überwunden, habe ich nicht Macht, Pilatus, Macht, dich loszulassen. Das ist Vollmacht. Geschwister, wenn wir an Vollmacht denken, wir müssen totale Konfrontation in Kauf nehmen. Alles oder nichts. Und das war Jesus. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erreichen. Wir brauchen die Kraft des Kreuzes. Wenn wir siegreich sein wollen, dann müssen wir Jesus betonen und nochmal Jesus betonen und nochmal Jesus betonen. Und wir müssen das sein, was Jesus war. Und die Autorität annehmen, die Jesus hatte. Geld brauche ich nicht. Und er wurde verkauft für 30 Silberlinge, was man so für ein Feld bezahlt, für ein Grundstück bezahlt, für einen Acker bezahlt. 30 Silberlinge. Geld, aber du siehst also, Geld spielte eine Rolle. Man gab Geld, damit Jesus verraten, verkauft wird. Fürs Geld. Aber Jesus hat all das ignoriert, all das kalt gelassen, all das gar nicht ernst genommen. Und mir ist jetzt alle Autorität gegeben, sagt er, im Himmel und auf Erden. Kommt zu einem Punkt, Fortsetzung. Weißt du, der Teufel ist ein Geist, das Böse ist ein Geist, Lüge ist ein Geist, Sünde ist ein Geist. Und wir haben Kraft empfangen, um gegen die Geister zu kämpfen. Also nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen die Geistermächte, Geisteswesen. Der Mensch ist selbst ein Geisteswesen. So, wir haben Macht gegen die Geister. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 26 heißt es, wer überwindet, der wird Autorität bekommen. Und das ist das Letzte, wo ich zum letzten Punkt kommen möchte, so langsam. Wer überwindet, der kriegt Autorität, der bekommt Vollmacht. Dem wird Macht gegeben. Der kriegt das Zepter, wenn du das liest. Der wird herrschen und regieren. Jeder möchte Autorität haben, doch die wenigsten sind bereit, den Preis für Autorität zu bezahlen. Wer überwindet? Den Siegespreis müssen wir nicht uns erkämpfen. den Siegespreis, den Sieg, den hat Jesus erkämpft. Wir müssen den Sieg empfangen. Wir müssen, und das ist was, dieses kleine Etwas, wir müssen ein Überwinderleben führen. Weißt du, was Überwinderleben führen bedeutet? Weißt du, was Buchführung ist? Übertragen. Wir müssen Überwinderleben führen. Wir müssen den Sieg Jesu in unser Leben übertragen. Und er wird Satan zertreten und ihn unter eure Füße legen. Überwinderleben wird geführt, wie Buchführung. Wird geführt. Du bist geboren, um zu herrschen. Und der Teufel hat dich entmachtet. Und Gott will dich wieder einsetzen, deine Berufung einsetzen, dass du als Sieger dastehst. Und empfange deine Autorität. Empfange deine Vollmacht von Gott. Und du empfängst es in kleinen Stücken. Wenn du über die Mücke herrschen kannst, dann kannst du eines Tages über Katze herrschen und eines Tages über einen Löwen und eines Tages über einen Wolf und eines Tages, was weiß ich, über eine andere Lebewesen, Monster. Aber du musst lernen, in kleinen Stücken zu herrschen. Wenn du dich selbst nicht beherrschen kannst beim Essen, wenn du dich selbst nicht beherrschen kannst beim Trinken, wenn du dich selbst nicht beherrschen kannst beim Rauchen, wenn du dich selbst nicht beherrschen kannst beim Drogen oder Tabletten oder irgendwelchen anderen Dingen. Wie willst du dann, weißt du, sich selbst zu beherrschen ist der größte Sieg. Sich selbst beherrschen. Und da fängst du an, in kleinen Stücken sich zu beherrschen. Ich nehme Konfuzius, ich bin kein Heide, glaub mir das. Aber ich nehme Konfuzius. Konfuzius hat was ganz Tolles gesagt und es gefällt mir. Schade, dass es nicht in der Bibel steht, er war ein bisschen vor Jesus. Also ich kann ihn nehmen, weil er vor Jesus gewesen ist, Konfuzius. Er sagt, guter Kämpfer siegt kampflos. Guter Überwinder überwindet widerstandslos. Guter Bezwinger meistert zwanglos. Toll. Guter Kämpfer kämpft oder siegt kampflos. Warum? Der braucht nicht zu kämpfen, weil das schon einer für ihn gekämpft hat, Jesus. Guter Kämpfer kämpft oder siegt kampflos. Wir sollen überwinden. Formalismus. Weil Jesus schon überwunden hat. Alle Etiketten. Ich lasse mir doch nicht eine Etikette verpassen. Weißt du, ich kann heute so und morgen so. Das kann ich. Habe ich in Moskau bewiesen. Ich kann McDonald's essen und kann First Class Hotel wohnen. Kann ich. Ich kann mit dem Fahrrad fahren, wenn es sein muss. Oder mit dem Esel. Da komme ich zwar nicht ganz gut drauf. Aber das fasse ich noch. Und dann schaffe ich das schon das nächste Mal. Der arme Esel, tut mir leid. Herr, segnet den Esel. Der kracht zusammen, der Esel, als ich draufsteige, weil ich zu schwer bin, wahrscheinlich für den Kerl. Aber das macht nichts. Aber ich kann auch mit Mercedes fahren oder anderen Wagen. Macht mir nichts. So, ich kann beides. Also deshalb, Leute, die Jesus nachfolgen, lassen sich kein Etikett verpassen. Sie können die Tabus brechen. Jesus hat jedes Tabu gebrochen. Heute so und morgen so. Mal auf dem Esel geritten und nächstes Mal ging er mitten durch sie hindurch. Die Äußerlichkeiten, mit denen gibt man sich nicht mehr ab. Ein Überwinder steht über allem. Er lässt sich nicht mehr von Menschen uniformieren, sich in eine Schablone zwängen oder läuft auch nicht jeder Mode nach. Das kann er sich leisten. Andere können sich das nicht leisten. Weißt du, der Überwinder steht über allem. Paulus sagt, der Geistliche richtet alles und wird von niemandem gerichtet. Das ist der Geistliche. Der andere, was denken Sie, soll ich es nicht? Überwinden. Hast du deine Urängste schon überwunden? Das ist eigentlich eine Lappalie. Das, was von früher war. Deine Schuldkomplexe, hast du die schon überwunden? Deine Begrenzung, deine Einschränkung, deine Engpässe, kann ich nicht, geht nicht, schaffe ich es nicht. Deine dunklen Zonen, deine Schwierigkeiten, hast du die schon im Griff? Weißt du, wenn du dich selbst nicht im Griff hast, wie willst du über die Teufel herrschen, die du nicht greifen kannst? Über Geister, Gedanken, Mächte, Fürstentümer, überwinden, die Scheinheiligkeit, brauche ich nicht. Ich muss meinen Glauben nicht beweisen, wie fromm und wie heilig, wie gerecht ich bin. Ich bin gerecht oder nicht, entweder oder. Brauche keinen Ausweis. Weißt du, so viele Leute brauchen Ausweise, Titel. Braucht doch nicht, entweder bin ich oder bin ich nicht. Du sagst es, fertig. Geschwister, das ist Siegesleben, das ist Vollmacht, überwinden. Die Hoffnungslosigkeit. Lass mich ganz schnell sagen. Ich will euch sagen, was ihr noch überwinden will. Wer da überwindet, der wird herrschen. Der wird Vollmacht haben, der wird Autorität haben. Nur Überwinder werden triumphieren. Wir sind bestimmt erwählt von Gott und geschaffen von Gott und von Gott gewollt und wiedergeboren zu einem Überwinderleben. Die ganzen Hemmungen überwinden. Kann ich nicht. Du, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen, wenn es sein muss. Mit meinem Gott kann ich Haltstand machen. Mit meinem Gott kann ich nicht Hemmungen. Nein, das werde ich nie tun. Weißt du, du kannst, wenn du Hemmungen hast, kannst nicht aufs Missionsfeld gehen. Bleib zu Hause. Sperr dich ein. Hemmung. Ich habe Geschwister in der Mongolei. Und bei denen ist Delikatesse Ratten. Oder andere, die essen Käfer. Mehlwürmer. Delikatesse. Weißt du, wenn du sagst, ich kann nicht, sowas, nein. Du kannst vieles. Sag nie. Weißt du, Hemmungen, ich kann das nicht. Du kannst nicht Gott dienen, solange du Hemmungen hast. Paulus sagt, ich kann alles. Wir müssen als Kinder Gottes lernen, alles zu können. Wir sind Alleskönner. Allesesser, Alleskönner. Die Liebe glaubt alles. Wow. Überwinden, die Manipulation, dass man sich manipulieren lässt, sich überreden lässt. Manchmal denkt man, Mensch, man ist doch so weich, man lässt sich so weich kneten und sich so verführen und sich so verleiten und sich so verlocken und was weiß ich. Überwinden, dass man Nein sagt. Weißt du, Ja sagen ist leicht, aber Nein sagen ist noch schwieriger. Das kostet was, das hat Konsequenzen. Verlierst deine lieben Freunde. Nein sagen. Nein, was das auch immer ist. Überwinden die Passivität, die Schwächen, die Einsamkeit. Weißt du, so viele Menschen sind, die sind so einsam, sie haben keine Freunde, auch keine Feinde. Auch keine Feinde. Wenn du keine Freunde hast, wirst du auch keine Feinde haben. Oder auch doch. Das Schweigen überwinden kann. Weißt du, so viele Leute verdecken und die wundern sich, ich komm nicht vorwärts. Die verdecken, die leben unter einer Decke, die sind verschüttet. Und du musst raus, es muss manches bekannt werden. Du musst dieses Schweigen brechen können, sich überwinden, einen Satz zu sagen, vielleicht ich bin schuld. Ein Satz wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber also dieses Schweigen brechen, weißt du, dieses auferlegte Schweigen, dieses auferzogene deutsche Schweigen, was in der Familie passiert ist oder mal gewesen ist, Schweigen, alles zudecken. Und je mehr du zudeckst, desto mehr greifst du zur Flasche oder zur Spritze oder sonst was. Zudecken. Wir müssen auch aufdecken. Und wenn wir Sünde aufdecken, verliert die Sünde die Macht. Alles, was offenbar wird, verliert die Macht. Bekennen. Auch wenn es eine Ohrenbeichte sein muss. Nur ein stilles Bekenntnis irgendjemand. Du wirst merken, wie das befreiend wirkt. Schuld bekennen. Schweigen brechen. Das ist die Überwindung. Überwinden. Jesus predigte das Kreuz, das Schwert und sagt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Nach Johannes 16, Vers 33, Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Wir leben in einer überwundenen Welt. Du musst nur noch draufstehen und trampeln und sagen, Halleluja, Lob und Dank. Ich hab's. Und überwinden, weißt du, was für mich überwinden heißt? Überleben. Überwinden heißt für mich ganz einfach überleben. Und als Gläubige sind wir Überlebenskünstler. Drüberstehen. Wahre Christen, sie überleben ihre Widersacher. Wahre Christen überleben ihre Situation, ihre Probleme, ihre Krankheit, ihren Tod. Sie überleben alles. Sie überleben die Hölle. Suche Lösungen, die dir helfen zu überleben. Da wirst du auch ein Überwinder werden. Noch ganz schnell. Der Feind möchte dich in die Knie zwingen. Das ist alles. 1. Könige 19, Vers 10, da ist Elia, da ist die Isabel. Der Feind möchte dich in die Knie zwingen. Der Feind greift dich persönlich an immer. Der wird nicht Gott angreifen. Der greift dein Geld an, der greift deine Gesundheit an, der greift deine Freunde an, der greift deine Familie an, der greift deine Firma an, der greift deine Gemeinde an. Der Feind greift dich immer persönlich an. Morgen wird dein Kopf Elia kosten. Und dieser gute Mann geht stiften. Nimm sich zu Herzen. Du sollst dir, wenn du ein Überwinderleben führen möchtest, dir nicht immer gleich alles zu Herzen nehmen. Hier rein, da raus. Nimm dir nicht alles zu Herzen. Dein Herz ist, mach mal Faust. Schau das, so groß ist dein Herz. Mein Enkel hat es mich gelehrt. Der sagt, Opa, mach mal Faust. Und mach ich. Und sagt, oh, dein Herz ist groß und mein Herz ist so klein. Verstehst, in diesem Herzen ist viel zu wenig Platz für den ganzen Gerümpel. Zeig, wie groß ist dein? Fassen wir? Naja, siehst du, kannst noch wachsen. Kannst noch wachsen. Nimm nicht alles zu Herzen. Geschwister, das ist mir so wichtig, das macht dich krank. Alles, was du dir zu Herzen nimmst, das macht dich krank. Der Herr sagt, ich will dein Schild sein, dein Schirm sein, ich will dein Schutz sein. Lass es bei Gott abprallen. Für was hast du ein Schild als Waffenrüstung? Der Kampf ist nicht dein Kampf, sondern des Herrn. Die Niederlage ist nicht deine Niederlage, es ist der Herr Niederlage. Wenn der versagt, und wenn du glaubst, das bin ich gewesen. Nein, das ist Sache Gottes. Der Krieg ist die Sache des Herrn. Nicht deine Sache, steht in der Bibel. Der Kampf ist die Sache des Herrn, nicht unsere Sache. Die ganzen Anfechtungen, es ist nicht deine Anfechtung, es ist Gottes Anfechtung. Nicht der Hiob ist angefochten worden, sondern Gott ist angefochten. Kann er ihn bewahren? Freilich kann er ihn bewahren. Und er wird ihn auch bewahren, und zwar wunderbar bewahren. Kann er ihn heilen? Deine Krankheit ist nicht deine Krankheit. Wenn du das mal kapierst, dann hast du so viel begriffen. Sehr viel gelernt. Deine Krankheit ist nicht deine Krankheit, es ist Gottes Krankheit. Na bitte, wie denn? Gottes Krankheit. Er ist an unserer Stelle gemartert, geschlagen und verwundet worden und in seine Wunden sind wir geheilt. Es ist seine Krankheit. Vor 2000 Jahren ist er krank geworden. Und zwar ganz massiv. 39 Schläge hat er bekommen. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt 39 Wurzeln für Krankheit. Und alle Krankheiten sind zusammengefasst in 39 Wurzeln und 39 Schläge. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Seine Krankheit ist das. Er ist krank. Und ich zahle nicht die Rechnung zweimal. Das frage ich mich schon, wenn er das bezahlt hat. Wenn er es beglichen hat. Wenn er es in Ordnung gemacht hat. Seine Sache. Sein Sieg ist unser Sieg. Und seine Niederlage ist unsere Niederlage. Und umgekehrt. Vollmacht. Sieg ist eine Sache des Aneignens. Und er wird Satan zertreten und ihn unter eure Füße legen. Alles Göttliche, und jetzt passt noch ein paar Sekunden gut auf. Alles Göttliche, du musst es immer nur aneignen. Aneignen. Einfach aus der Tasche nehmen und sie aneignen. Ist nichts drin. Aneignen. Sich bedienen. Das ist aneignen. Wir müssen lernen, aneignen. Hast du was im Koffer drin? Was zum Holen? Wir müssen Sündenvergebung uns aneignen. Heilsgewissheit muss ich mir aneignen. Freude muss ich mir aneignen. Frieden muss ich mir aneignen. Glück muss ich mir aneignen. Schenkt mir sowieso niemand. In England gibt es jetzt schon, hör mal, das wäre ein Fach für die Schule. Sogar ein Fach für Unterricht, weil so viele Kinder aus geschiedenen Elternfamilien kommen und so weiter. Glücklich, wie werde ich glücklich? Ein guter Fach statt Ethik und so weiter. Glücklich, wie werde ich glücklich? So, Glück muss man sich aneignen. Gesundheit muss man sich aneignen. Sieg muss man sich aneignen. Vollmacht, und jetzt komme ich zur Vollmacht, aneignen. Vollmacht muss man sich aneignen. Ja, Herr, das ist die Form, wie man sich Vollmacht aneignet. Ja, Herr. Aneignen, annektiert, empfangen, erlangen, sich verschaffen oder sich beschaffen. Römer 6 bis 8 behandelt dieses Thema dieses Aneignens. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Aneignen. Und haltet dafür, dass du und dein ganzes Haus gerettet werden. Ich glaube gar nicht, dass mein Haus verloren geht. Mit keinem Deut, mit überhaupt nichts. Auch wenn alle flöten gehen und alle ins Gefängnis sitzen und was weiß ich. Na, Leute, ich sage euch die Wahrheit. Weißt du, egal was passiert, ich weiß, dass mein Haus gerettet wird. Weil in der Bibel steht, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Egal was passiert. Wenn die nach Sibirien kommen und die eine nach Alaska kommen, ich weiß, mein Haus wird gerettet werden. Weil es in der Bibel drin steht. und so weiter, aneignen. Lob und Dank. Segen muss man sich aneignen. Jetzt könnte ich alles nochmals in eine Meditationsstunde ansetzen. Aneignen. Praise Gott, lass uns aufstehen. Und lass uns aneignen. Aneignen, was Gott uns verheißen hat. Die Verheißungen Gottes aneignen. Zu eigen machen. Zu meinem Eigentum machen. Copyright Johannes Matutis oder Copyright, jetzt setzt deinen Namen ein. Es sich aneignen. Vater, ich danke dir, dass wir uns die Segnungen des Himmels aneignen dürfen. Und zwar so viele, was du uns verheißen hast. Oh, du hast gesagt, fürchte dich nicht. Frieden sich aneignen. Furchtlosigkeit sich aneignen. Überwinderleben sich aneignen. Halleluja. Triumph, Glück und Geborgenheit sich aneignen. Herr, genau das ist, was wir wollen. Wir wollen uns aneignen. Halleluja. Wir wollen uns Eigentum verschaffen, das du uns verheißen und versprochen hast. Aneignen. Dein Heil. Oh Gott, wir wollen uns das Heil aneignen. Den Segen uns aneignen. Und ich möchte dich einladen zum Aneignen. Eigne dir ein, an, was Gott dir geben möchte. Was brauchst du? Frag deine Seele heute Abend. Seele, was brauchst du? Seele, was brauchst du? Die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Nicht wie es deinem Körper geht, wie es deiner Seele geht. Nicht wie es deinen Gedanken geht, wie es deiner Seele geht. Seele, was brauchst du? Und wenn du festgestellt hast, ich brauche etwas. Deine Seele schreit nach Gott, nach dem Wasser des Lebens. Komm, lass uns aneignen. Die Stunde der Aneignung ist da. Wer möchte kommen und sich was aneignen von Gott? Vollmacht aneignen, dass du nach Hause gehst, nicht gleich alles klein schlägst und Kleinholz machst, nein. Anfängst zu gestalten, kreativ zu werden, sich aneignen, die Segnungen Gottes mit nach Hause nehmen. Komm, wir haben Zeit, die Musik spielt im Hintergrund. Eigne dir den Sieg an. Shikatara Parashan, lass uns unsere Hände hochheben. Das ist die Form des Aneignens, des Annehmens, des Ergreifens. Eigne dir die Waffen des Geistes dir an. Oh, eigne dir Stärke heute Abend. Halleluja. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Stärke. Eigne dir was an heute, was Gott dir gibt. Shikuturi barama shakatarasana. Bete in Sprachen jetzt. Nimm jetzt Zeit. Nimm Zeit für die Anbetung. Nimm Zeit für Lobpreis. Nimm Zeit für Danke sagen. Nimm Zeit, um zu triumphieren, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Fang an zu trampeln auf Schlangen und Skorpione. Nimm diese Autorität an, die Gott dir gibt. Eigne dir es an heute Abend. Eigne dir den Sieg Gottes an. Eigne dir die Herrlichkeit Gottes an. Eigne dir die Herrlichkeit Gottes an. Eigne dir die Herrlichkeit Gottes an. Jetzt, Halleluja. Eigne dir das Feuer Gottes jetzt an. Oh, Glory. Eigne dir den Sieg Gottes an. Die Vollmacht Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Eigne dir die Gesundheit und den Frieden Gottes jetzt an. Jiremi Shikarasandi, Hushikarasandi, Hurambashanti. Eignet dir den Sieg Gottes an auf der ganzen Linie deines Lebens. Eignet dir die Herrlichkeit Gottes an. Halleluja. Eigne an die Sündenvergebung, den Frieden Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Eignet dir an. Eignet dir an die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Halleluja, Halleluja. Und das Alter soll schöner sein, als die Jugend in deinem Leben gewesen ist, spricht der Herr. Halleluja. Eignet dir die Schönheit und die Herrlichkeit an. Eigne dir, oh, die Kraft Gottes an, den Triumph Gottes an. Halleluja. Eigne dir die Vollmacht des Herrn an. Eigne dir das an. Eigne dir das an. Mach es dir zu eigen. Mach es ein Stück von dir, ein Teil von dir. Eigne dir die Herrlichkeit Gottes gerade jetzt an. Halleluja. Du bist gekommen, um das anzueignen, was Gott dir bereitet hat. Im Angesicht deiner Feinde, sagt der Herr, deckte den Tisch. Im Angesicht der Feinde deckte den Tisch. Im Angesicht der Feinde deckte den Tisch. Halleluja, Halleluja. Eigne dir das an, was Gott dir bereitet hat. Oh Gott, deck den Tisch im Angesicht deiner Widersacher, deiner Probleme, deiner Ängste, deiner Zweifel, deiner Not. Halleluja, der Herr ist Sieger. Der Herr ist König. Halleluja, eigne dir das an, was Gott dir gibt. Eigne dir Sieg und Triumph über alle Werke des Bösen. Eigne dir das an. Gib's nicht her. Lass nicht los. Eigne dir das an. Halleluja, eigne dir Gesundheit an. Halleluja, wenn jemand krank ist und Gesundheit braucht, eigne das an und sag, Herr, ich eigne mir an Gesundheit, Kraft und Stärke. Ich eigne mir Sieg an. Halleluja. Eigne das an. Eigne das an. Halleluja. Eigne dir ein Überwinderleben an. Zieh den Mantel an. Halleluja. Der Elisa empfing den Mantel des Elia und er wirkte in doppelter Kraft weiter. Halleluja. Eigne dir den Mantel an und sag, wo ist der Gott Elias? Wo ist das Feuer Gottes? Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der lebendige Gott, der wahre Gott. Lass uns beten. Lass uns das aneignen. Oh, Halleluja. Weißt du, was aneignen ist? Aufessen. Aufessen. Und das geht in uns, ist ein Teil von uns, von meinem Kreislauf, von meinem Leben, von meinem Geist, von meiner Seele, von meinen Taten. Eigenhand, ess das, was Gott dir gibt zu essen heute. Halleluja, in dieser Kraft und in dieser Speise wirst du 40 Tage gehen. Du, ich habe eine Botschaft. Weißt du, ich muss euch sagen, der Elisa hat diese Kraft Gottes aufgegessen, in sich aufgenommen. Und dann wird, als er tot ist, da wird ein Soldat noch nachgeworfen im Grab. Und als der Soldat die Knochen berührt vom Elisa, der steht auf und wird lebendig. Du, das so eine Kraft hat er sogar in den Gebeinen gehabt. In deinen Gebeinen muss die Kraft Gottes zu Hause sein. In deinen Gebeinen muss das Feuer Gottes sein. Und weißt du, wenn wir Gott gegessen haben, Gott getrunken haben, wir haben am Sonntagabend mal, weißt du, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erlebt haben, Geschwister, wenn wir den Herrn aufgenommen haben, Johannes Evangelium sagt, wie viel in Aufnahmen, denen gab er Macht. Gottes Kinder zu sein. Gottes Kinder zu sein. Shikuturi barashata. Halleluja. Lass uns auch zusammen, die hier vorne seid und auch die, die an ihren Plätzen sind, lass uns zusammen Gott anbeten und lass uns sagen, lieber Vater, ich eigne mir alles an, was du mir in deinem Wort versprochen hast, was den Heiligen gegolten hat. Das gilt mir heute auch. Ich nehme deine Zusagen als eine bare Münze. Ich danke dir, dass die Kraft, die in Petrus wirkte, auch heute Abend in mir wirksam ist. Dass der Geist, der dich aus dem Grab herausholte, mich heute Abend lebendig macht. Mich heute Abend stark macht. Mich heute Abend zu einem Überwinder macht. In deinem Namen, Jesus, stehe ich über allem. Und in deinem Namen, Jesus, bin ich ein Überwinder. Und ein Überlebenskünstler. Und ich lebe und ich werde leben, weil du lebst, mein Jesus. Amen. Amen. Gott segne uns. Lass uns an unseren Plätzen gehen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Lass die Musik laufen. Heute haben wir keine Musik, aber wir musizieren selber. Halleluja. Praise Gott. Wir bauen das Reich Gottes. Der Herr sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, bring Opfer, lass uns das Reich Gottes bauen. Und wenn wir das Reich Gottes bauen, baut Gott unser Reich. Wenn wir den Herrn segnen, wenn wir bei dem Herrn nicht knausern, knausert der Herr bei uns auch nicht. Wenn wir großzügig sind beim Herrn, sei großzügig. Weißt du, kannst sowieso nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Gib's Gott. Und was du im Himmel transferiert hast, die Bibel sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dir dienen dürfen. Dass wir dein Reich bauen dürfen heute Abend. Lass uns über das Opfer in Sprachen beten. Es wird in Schwachheit gesehen und es wird in Kraft auferstehen, sagt der Herr. Und ich will dir die Fülle schenken und du wirst keinen Mangel haben. Gott, gib mir noch einen blöden Gedanken. Den sage ich. Und diesen blöden Gedanken muss ich weitergeben. Wenn du mit Öl heizt, kauf jetzt Öl. Weiß ich nicht, warum. Wenn du mit Öl heizt, also Ölheizung zu Hause hast und Öl einkaufen musst, kauf jetzt Öl. Egal, auch wenn du Kredit nehmen musst, kauf Öl. Sag Gott mir jetzt. Shikatarama shantataravushitiri santi. Lishikatarama santi. Sikurvushitiri sarama santi. Haramushikoturiasila tantirusiti. Kalarapushitarapusiti. Sitarasante. Und du sollst sogar noch anderen weitersagen, die mit Öl heizen. Wenn du Leute kennst, die mit Öl heizen, sag ihnen, sie sollen Öl kaufen. Jetzt. Jetzt ist die gute Zeit. Jetzt ist die günstigste Zeit. Es wird nicht mehr günstiger werden. Im Gegenteil. Jetzt Öl kaufen. Shirupuravashantaravusikuturusinti. Lissarabasanta. Halleramatiru shikatarasila. Tirutanti. Santurushiti. Halleluja. Vater, wir befehlen uns jetzt deiner Gnade und deiner Führung. Du behütest deine Kinder und begleitest sie und du bringst sie wohlbehalten morgen wieder in dein Haus, in deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit. Halleluja. Ich segne alle, die vom Haus Gottes sind. Und wenn du jemand zu Hause hast, wo krank ist oder Hilfe braucht, streck deine Hand aus. Du streckst dich jetzt nicht für dich aus, sondern für jemanden, der zu Hause ist oder in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Jesus, du siehst diese ausgestreckten Hände. Oh, du zeigst mir, diese ausgestreckten Hände sind Signale, dass dein Engel jetzt ausgeht und dort den Menschen begegnet und dort den Menschen dient, wo sie jetzt sind. Und für die wir jetzt als Repräsentanten hier stehen, du segnest uns. Wir stehen in Vollmacht. Herr, wir strecken unsere Hände in Vollmacht aus über die Situation. Und der Herr zeigt mir, während du so die Hand aufstreckst, weißt du, was das bedeutet? Du sagst, stopp, Teufel, stopp, Hölle, stopp, unreine Geister, stopp, das Negative. Du stoppst das Negative in deinem Haus, in deiner Familie. Du stoppst mit diesen Händen. Stopp, wie der Polizist, der den Verkehr stoppt. Und der Satan und die unreinen Geister und die unreinen Mächte müssen Halt machen. Halt machen vor dieser ausgestreckten Hand. Im Namen Jesu. Halleluja. Gott segne uns. Halleluja. Dürft runter tun. Deine Hand ist geheiligt. Halleluja. Wenn du nicht mehr weitermachst, nur die Hand hoch. Und dann muss der Teufel auf die Bremse drücken. Dann kommt er nicht weiter, dann kann er nicht mehr weiter, darf nicht mehr weiter. Denn hier sollen sich legen seine starken Wellen, seine Anläufe, sein Rambock. Sein Rambock, sein Rambock, sein dummes Angehen. Hier, stopp. Halleluja, du stoppst, du stoppst. Das ist das Zeichen des Anhaltens, des Stoppens. Gott segne euch. Gott segne euch, Gott schütze euch und der Herr schenke euch seinen Frieden. Amen.